Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Herzlich willkommen zu Trekkäse Folge 89. Heute geht es um die Folge Picard 307 Dominion, auf Deutsch Dominion. Und zu Gast habe ich Chrysomelis aka Patrick. Hallo.
Ja, hi. Schön hier zu sein.
Ja, cool. Ich kenne dich nur von Twitter eigentlich, beziehungsweise wir sind uns mal im Space über den Weg gelaufen und auf unsere Anfrage, wer hat Bock vorbeizukommen, meldet euch doch, hattest du dich gemeldet.
Genau. Ich habe schon lange kein Praktikum mehr gemacht, jetzt ein bisschen mehr Podcast-Praktikum.
Das wäre auch meine Frage, ist es dein erster Podcast?
Ja.
Wow.
Ganz klar, ja.
Ja, toll, schön, dass du dann bei uns als Gast sozusagen deinen Einstieg findest. Sehr gut, ja, cool. Dann schmeiße ich dich gleich ins tiefe Wasser, nämlich mit der Frage, wie bist du zu Star Trek gekommen?
Ja, das ist so die Geschichte, die, glaube ich, alle Star Trek-Fans meines Jahrgangs haben. Ich bin Jahrgang 79, das heißt, ich war Teenager in den 90ern und habe dann ZDF irgendwann angefangen, TNG zu gucken. Und das war da noch sporadisch. Halt, wenn es kam, habe ich mich gefreut, aber ich habe jetzt auch nicht irgendwie die Fernsehzeitung gewälzt und so. Also intensiv wurde es dann nachher auf Sat.1, als dann vor allem die täglichen Ausstrahlungen kamen, TNG. Und mit Deep Space Nine bin ich dann so richtig reingerutscht, danach Voyager, dann Enterprise. Also meine schönsten Nachschulerinnerungen sind tatsächlich, wenn du von der Schule nach Hause kommst und so 14, 15 Uhr erstmal Star Trek gucken, schön Tee dazu machen und dann erst die Hausaufgaben. Haben meine Eltern auch so gestattet.
Das heißt aber dann, dass auch für dich quasi deine Einstiegsserie TNG war, also die nächste Generation.
Das ist richtig, genau.
Also damit ja, cool. Dann holt dich ja theoretisch Picard mit dem Nostalgiefaktor genau ab, oder? Vom Jahrgang her.
Vom Jahrgang her schon. Ich muss sagen, mein Herz hängt dann doch eher an Voyager und mein Kopf eher an Deep Space Nine.
Ah, also, okay.
TNG sind so die Wurzeln. Ich habe natürlich auch irgendwann dann mal TOS nachgeholt und solche Sachen. Aber so DS9 Voyager, das ist so mein Kern. Ich halte DS9 formal für die bessere Serie, aber ich habe Voyager ein bisschen lieber.
Ja, hallo, bitte. Also dafür ist ja Star Trek auch da. Jeder, also es gibt ja ganz viel Auswahl und da kann jeder dann sagen, das ist mein Liebling, das ist mein Liebling. Ich finde es tatsächlich manchmal schwierig, mich zu entscheiden, wobei auch ich natürlich so meine Lieblinge habe. Jetzt haben wir ja die ganzen neuen Trek-Serien. Da natürlich die Frage, hast du davon was gesehen außer Picard oder wie sieht's da aus?
Ja, ich habe Discovery komplett geguckt. Also das war für mich auch so ein bisschen so ein Wiedereinstieg, mich intensiver mit Star Trek zu beschäftigen. Einfach 2017, neue Serie, juhu. Ja, Picard eben, Lower Decks habe ich gesehen, was so in Deutschland zu sehen war. Die Short Tracks habe ich gesehen, die sind ja auch ganz schön. Prodigy habe ich angefangen, bin mir gar nicht sicher, 7. Folge, 8. Folge oder so. Ich finde es gut, aber Prodigy dauert 25 Minuten und wie das so ist, dann denkst du, ach ja, das kann ich dann ja irgendwann mal da gucken oder mal da gucken und ja, das schiebt man so ein bisschen vor sich her. Aber ich schiebe es nicht vor mir her, weil ich es nicht mag, sondern weil es sich einfach nicht immer so ergibt. Aber lässt sich gut an und auch da freue ich mich, dort weiterzugucken.
Und das heißt, Strange New Worlds hast du noch gar nicht gesehen?
Oh doch, Strange New Worlds. Oh, wie kann ich Strange New Worlds vergessen? Doch, habe ich gesehen, sehr genossen. Wunderbar.
Ja, sehr schön. Ja, ich glaube ja, dass Strange New Worlds heimlich so ein bisschen die neue Showrunner-Serie wird, nachdem ja Discovery dann jetzt mit Season 5 aufhört. Und dass sie dann da Strange New Worlds so ein bisschen an die Stelle rücken, habe ich so das Gefühl. Aber das werden wir dann sehen.
Ich denke auch, die Machart hat mich gerade nicht so an neue Star Trek denken lassen.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist natürlich klar, wieder mit dieser episodischen Erzählung. Wobei ich persönlich ja finde, dass Strange New Worlds es ganz gut schafft, diesen Balancegang zu gehen zwischen dem episodischen Erzählen, was sich viele gewünscht haben, was einen natürlich wieder ganz, ganz, ganz zurück zur Originalserie führt und eben diesem übergestülpten Story-Arc, der über die ganze Season geht, was eben den Cast angeht, also die Entwicklung der Figuren und die Entwicklung der Beziehungen der Figuren untereinander. Das haben sie ganz gut hinbekommen.
Ist so ein bisschen wie bei Deep Space Nine und Voyager auch, ne? Also Deep Space Nine vor allem am Anfang, also als noch gar nicht dieser große Dominion-Arc da war, sondern ja dann wirklich die Charaktere sich immer weiterentwickelt haben, aber dann ist mal hier was passiert, da was passiert.
Ich finde das so lustig, weil ich ja da gerade letzte Woche mit Erik drüber gesprochen hatte, dass eben zu dem Zeitpunkt, zu dem dann DS9 gesagt hat, jetzt versuchen wir es mal mit übergeordneten Storylines über eine ganze Season oder über eine halbe Season oder so, dass das ja überhaupt gar nicht die Art war, wie man im Fernsehen Stories erzählt hat. Also das war ja völlig out und da gab es ja super viel Kritik und ganz viele Fans, die das wirklich überhaupt nicht mochten. Und dass das jetzt umgekehrt 20 Jahre später oder 30 Jahre später der Standard eigentlich ist, wie man Serien heute erzählt. Es, ja, so kommt es und so geht es. Ja, also das heißt, du bist insgesamt zufrieden mit den neuen Serien, das ist doch schön.
Ja, es hat Hochs und Tiefs.
Genau, und ich glaube, aber beim Stichwort Hoch und Tief kommen wir dann jetzt zu Picard, denn das wäre meine nächste Frage. Wie hat dir denn Picard bisher gefallen? Denn wir sind ja jetzt in der dritten Staffel schon.
Ambivalent, würde ich sagen. Ne? Also, mhm. Ich sehe gute Ansätze. Ich fand, die erste Staffel ist am Schluss, hat sich total verrannt in irgendwelchen Symbolismus und ist an irgendeinem Ende angekommen, das am Anfang überhaupt noch gar nicht absehbar
war. Die erste Staffel oder die zweite?
Die erste.
Die erste, mhm.
Und bei der zweiten Staffel hat mir sehr, sehr viel sehr gut gefallen. Ich bin, glaube ich, auch einer der wenigen, die es mochten, dass die da in der Gegenwart rumgesprungen sind. Das fand ich richtig gut. Aber auch da, also so das Ende hat mich dann wieder so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen. Ich dachte, die sagen ein bisschen mehr zur aktuellen Zeit. Und das haben sie so in Ansätzen getan, haben es aber nicht durchgezogen. Ich habe auch immer ein Problem mit diesen Zoom-Geschichten. Also nichts gegen Brent Spiner und ich mag Data auch total, aber das wirkt dann da immer noch so ein bisschen reingepfropft und nochmal hier eine Schleife ums Zoom, in welcher Inkarnation auch immer. Das war alles nicht so rund, fand ich. Aber ich mag die Charaktere aus Picard total gerne. Ich finde es richtig toll, wie organisch Seven zum Beispiel da jetzt schon seit Anfang dabei ist.
Wobei die ja auch kein neuer Charakter ist. Da frage ich mich halt immer, ich mag Seven auch total gerne, frage mich aber immer, ob das daran liegt, dass ich sie quasi schon von Voyager kenne und sie jetzt hier wiedersehe, also ob da einfach ganz viel Nostalgie mit im Spiel ist von meiner Seite aus oder ob sie wirklich tatsächlich diese gut geschriebene Rolle hat.
War beides, ne?
Ja.
Was so zusammenkommen.
Man sieht es halt auch im Direktvergleich. Die Frage ist natürlich jetzt, fehlen mir solche Charaktere wie Rios oder wie Jurati oder ja.
Ja, Jurati, also wenn wir die jetzt wieder geholt hätten, das wäre schon ein bisschen schräg gewesen. Ne? Also die ist ja jetzt Borg-Queen. Rios fehlt mir schon so ein bisschen. Also der war so ein schöner Gegensatz zum glatt gebügelten Captain. Das fand ich ganz spannend. Mm-hmm. Aber er hat sich ein anderes Leben ausgesucht.
Ja. Naja, und jetzt sind wir halt in Staffel 3. Und ich meine, gut, wir sind jetzt schon, es sind noch 3 Episoden. Also wir sind jetzt eigentlich schon im letzten Drittel angelangt. Was sagst du zur Picard-Staffel bisher?
Das ist für mich die unterhaltsamste bislang. Also ich finde die sehr, sehr komprimiert, sehr straight erzählt. Also wir haben ja im Prinzip immer 2 Handlungsorte maximal. Wir haben eine relativ klare Story, von der ich jetzt hoffe, dass sie jetzt nicht nur irgendwie einen ungeahnten Haken schlägt oder so, sondern sich einfach noch ein bisschen auflöst und dann irgendwie spannend zu Ende gebracht wird. Ich finde sie toll gefilmt. Das Tempo pro Folge auch meistens sehr, sehr gut. Also ich habe wenig das Gefühl, dass meine Folge zu voll ist oder zu leer und so. Und das hatte ich in den anderen Staffeln durchaus. Ich finde, die haben da gerade einen echt guten Lauf, vor allem was den Unterhaltungswert betrifft. Und so neben allen moralischen Fragen und Science-Fiction und Raumschiffen und so, will ich von Star Trek auch einfach unterhalten werden. Und das gelingt dieser Staffel wirklich sehr, sehr gut. Also das macht mir Freude. Wie ist es bei dir?
Ja, ich kann das so unterschreiben. Ich habe ja auch immer ganz laut gesagt, wenn Leute angefangen haben mit super viel Kritik, dass ich meinte, am Ende unterhält es mich und das ist es, was ich möchte. Ich möchte gut unterhalten werden. Und das tut es auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen jetzt bei dieser dritten Staffel, denn ich finde tatsächlich auch, die Kritik oder im Fandom wird es ja auch sehr positiv angenommen, ich finde tatsächlich auch, dass es wirklich gut ist. Mir gefällt das Pacing, der Rhythmus, wie das geschrieben ist. Ich finde auch, dass es sehr gut geschrieben ist tatsächlich. Und jetzt weiß ich aber wieder nicht, jetzt haben wir das gleiche Problem wie bei Seven. Liegt das wirklich daran, dass die Staffel einfach so viel besser geschrieben ist, als jetzt zum Beispiel eine Staffel 1 oder eine Staffel 2? Oder liegt das daran, dass einfach meine Nostalgie, weil TNG ja doch eben meine Einstiegsserie war, so hoch ist bei dieser dritten Staffel, dass ich einfach vieles zugunsten dieser Nostalgie übersehe, was mich vielleicht gestört hätte, wenn ich diese Nostalgie nicht hätte, die da die ganze Zeit mitschwappt? Das ist eben so ein bisschen die Frage, die ich mir selber stelle. Und ja, natürlich ist Fanservice schön und der Nostalgiefaktor auf jeden Fall auch schön. Ich glaube tatsächlich, dass mein Nostalgiefaktor nicht so wahnsinnig hoch ist im Vergleich zu dem einen oder anderen TNG-Fan. Also ich glaube, ich kann da noch relativ kritisch draufschauen. Ich finde einfach, dass das Writing sehr viel besser hier ist. Gleichzeitig viel Licht und viel Schatten. Ich habe es schon mehrfach gesagt. Es gibt hier einige Tropes, die bedient werden, die ich halt wirklich gestrig finde und veraltet, wo ich immer denke, ah, man merkt, dass die Macher halt vielleicht sogar diese Story sich vor 30 Jahren schon ausgedacht haben. Matalas sagt ja immer, das ist die, oder auch Blass, die sagen ja immer, das ist die achte Staffel von TNG, die sie sich gewünscht hätten. Und ich finde, bei manchen Dingen merkt man das. Ja, dass da so ein bisschen Klischees drin sind. Also ich hatte letzte Woche ja über Geordi und seine Töchter gesprochen. Ich finde, du hast oft veraltete Klischees, wenn es um die weiblichen Rollen geht, tatsächlich. Das fällt mir hier auch tatsächlich auf. Du hast dann Positives und Negatives, das dann so nebeneinander steht. Du hast grandios gespielte, ich finde vor allen Dingen schauspielerisch hochwertige Szenen von einem Patrick Stewart, auch zusammen zum Beispiel mit Gates McFadden, die haben ja ganz tolle Szenen miteinander gehabt. Du hast einen Brent Spiner oder einen Lever Burton, die da wirklich Glanzleistung schauspielerisch abliefern, wo du nicht nur merkst, die sind einfach diese Charaktere schon 30 Jahre, die sind mit diesen Charakteren schon seit 30 Jahren vertraut, die schlüpfen da einfach wieder rein und haben deswegen den Zugang auch, aber die sind auch einfach gute Schauspieler, ja, und die sind auch bessere Schauspieler vielleicht sogar geworden in den letzten 30 Jahren, und das merkst du.
Auf jeden Fall, also guck dir Jonathan Frakes an, der jetzt plötzlich auch Schauspieler
ist. Den habe ich jetzt einfach überhaupt nicht genannt, der natürlich auch, genau, ja, aber das, und ich finde also, da hast du so wahnsinnig viel, was positiv ist, und das steht dann aber negativen Dingen. Also zum Beispiel habe ich ja auch wirklich, ich habe ja gesagt, ich bemeckere es nicht mehr, und doch bemeckere ich es jede Folge irgendwie. Der ist wie so ein kleiner Grinch, ich habe ja immer noch leichte Probleme mit der Tatsache, dass sie diesen Trope gewählt haben, Picard hat einen Sohn. Die Art und Weise, wie das hier erzählt wird, das gefällt mir gar nicht. Auf der anderen Seite habe ich ja dann am Anfang gesagt, gut, ich werde einfach die Kritik grundsätzlich an diesem Trope fallen lassen und werde sagen, ich springe aufs Boot mit auf, wir spielen das jetzt einfach mal komplett die Serie durch. Und das habe ich auch, aber ich bin immer noch nicht richtig glücklich und bin jetzt auch gespannt, wie sie das zum Ende hin lösen, denn ich glaube immer noch nicht so richtig an die Ich bin Picards Sohn-Story, wie sie uns am Anfang erzählt wurde.
Ja, also wir kriegen ja immer mehr Hinweise, dass da zumindest irgendwas im Argen ist. Aber ja, hast schon recht. Ich meine, letztendlich arbeiten wir ja auch mit Charakteren aus den 90ern, die damals auch so angelegt wurden, wie man in den 90ern noch Charaktere angelegt hat. Wäre jetzt natürlich auch irgendwie seltsam, die um 180 Grad zu drehen oder so, nur um da irgendwie was anders zu gestalten. Wo du gerade die schauspielerischen Qualitäten gesagt hast, ich finde auch die neuen Rollen sind sehr, sehr gut besetzt. Also Shaw und auch Sydney LaForge zum Beispiel, die sind gut. Also,
ja, also Netflix ist ja die Rolle auf den Leib geschrieben worden, und das merkt man. Als sie geschrieben wurde, wurde tatsächlich an ihn konkret auch gedacht, und dann dachte ich, wie geil muss das sein als Schauspieler, wenn einem wirklich was auf den Leib geschrieben wird. Also kein Wunder, dass es dann einfach passt. Und ich habe eine sehr schöne, ich habe einen Tweet gesehen mit einem Bild von Shaw, und wo dann oben in der ersten Zeile steht, PK, Folge 1. Ich hasse dich, was bist du für ein arrogantes Arschloch? Folge 8. Wir lieben dich, wir wollen ein Spin-off, geh ja nicht weg. Und ich dachte so, ja, genau so geht das uns ja, irgendwie jetzt allen.
Ja, gutes Gefühl, ne?
Ja, ja. Naja, also ja, aber richtig. Ich mag zum Beispiel auch sehr, sehr die Töchter von LaForge. Die gefallen mir wirklich sehr gut. Da könnte man fast meinen, die wären echte Schwestern. Also das sind auch schön angelegte Figuren. Ich bin kein großer Freund von Jack, kann mir aber zum Beispiel durchaus auch eine Kombination von Jack und den Töchtern oder so vorstellen, wenn wir jetzt mal von dem Thema Next Generation ausgehen. Denn im Grunde ist die Next Generation ja eigentlich jetzt nicht mehr die wir kennen. Sondern
die Next Generation.
Richtig, genau, sondern eigentlich ja Jack und Sydney und Alandra etc. Genau.
Ich muss sagen, sympathisch ist mir Jack auch nicht. Also ich mag die Darstellung tatsächlich, finde ich voll okay, aber das ist niemand, mit dem ich mich länger abgeben würde, privat. Der ist mir ein bisschen zu geleckt.
Er hat halt sehr so diese Kirk-Abenteuer, ich bin der beste Vibes, wobei ja versucht wird, ihn immer noch so ein bisschen demütig darzustellen. Er hat ja schon jetzt das zweite Mal heute versucht, ich greife einfach kurz mal vor, sich zu opfern für die Crew, was ja durchaus für ihn spricht, aber ja, naja. Aber das klingt doch alles super. Also da sind wir also grundsätzlich zufrieden und freuen uns jetzt, wie gesagt, über Picard und sprechen dann heute über die 7. Folge schon. Gut. Aber bevor wir das machen, kommen wir natürlich erst noch zu unserer klassischen Kategorie. Was haben wir in letzter Zeit geschaut, gehört, gelesen? Gibt es was du empfehlen kannst?
Ja, wenig. Darum habe ich genau eine Empfehlung. Das ist eine Miniserie auf Disney Plus, The Dropout. Die spielt quasi in der Start-up-Szene seit dem Jahrtausendwechsel bis kurz vor die Jetztzeit. Handelt von einem Unternehmen, das behauptet hat, basierend auf einer wahren Geschichte, es könnte quasi aus einem Blutstropfen diverse medizinische Erkenntnisse gewinnen und hat damit richtig, richtig viel Geld eingesammelt mit einer Technik, die bis ans Ende nicht funktioniert hat. Das ist
eine sehr bittere Geschichte.
Genau, es ist eine sehr bittere Geschichte, aber auch ein schöner Einblick in diese ganze Welt und was passiert, wenn einmal Geld da ist und da Leute immer mehr Geld draufwerfen und einfach keiner mehr verlieren kann. Ja, sehr spannend. Also
ja, cool.
Mir hat sehr gefallen. War auch eine schöne Zeitreise nochmal zurück. Und wer sowas mag, gerne mal schauen.
Ich habe tatsächlich die Woche wenig bis gar nichts Neues geschaut und auch nichts wirklich Sci-Fiiges eigentlich. Ich habe den einen oder anderen Blick in den einen oder anderen Comic geworfen, aber auch nicht wirklich geschafft, das irgendwie zu Ende zu lesen. Ich schaue tatsächlich immer noch meine Rewatch, da habe ich letzte Woche drüber gesprochen, von The Good Fight, den mache ich immer noch weiter. Also das habe ich ja quasi schon erzählt, diese Anwaltsserie, die man auf Disney schauen kann, die ich sehr empfehlen kann und die ja immer noch ziemlich crazy ist. Und dann habe ich tatsächlich die ersten paar Episoden geschaut von Silo, beziehungsweise, ich glaube, das heißt auch Silo im Original. Das läuft auf Apple TV Plus, beziehungsweise läuft dann da bald an. Ich glaube, das ist noch gar nicht offiziell angelaufen, es kommt bald. Ich hatte die Möglichkeit, da schon mal reinzuschauen in die ersten 3 Episoden. Und das ist quasi das ist eine Comic-Verfilmung oder eine Kurzgeschichtenverfilmung eigentlich. Eine Kurzgeschichte, die heißt Wool im Original, also Wolle. Und die ist eine postapokalyptische Serie und spielt in einem großen Silo, also sowieso ein Getreidesilo. Ja.
Okay.
Und da leben die Menschen quasi in diesem Silo drinne, mehr oder minder unter der Erde, weil die Erde an sich nicht mehr bewohnbar ist. Und das schon seit mehreren hundert Jahren, also 200-300 Jahren zu dem Zeitpunkt, zu dem man eben dieser Zivilisation da begegnet. Und das ist ein Silo, der quasi in die Erde getrieben ist. Das heißt, da gibt's verschiedene Stufen. Also es gibt Leute, die ganz unten wohnen und welche in der Mitte und welche oben. Und entsprechend sind auch dann natürlich die Aufgaben, die man hat. Also ganz unten ist die ganze Maschinerie. Da leben also alle Ingenieure und Maschinenbauer und so weiter. Und in der Mitte hast du dann eben so Gartenbau und Viehzucht. Und oben Richtung Ende und so weiter gibt es dann auch nochmal Leute und die Figur, um die es eigentlich geht, es gibt 3 Teile und in jedem Teil gibt es eine andere Hauptfigur tatsächlich und im ersten Teil geht es um den Sheriff, der da eben für Recht und Ordnung zuständig ist und dessen Frau und die versuchen, die versuchen schwanger zu werden, denn das ist da reguliert, wer wann wie schwanger werden darf, weil natürlich du auch nicht keine Überbevölkerung gebrauchen kannst, ist klar, weil du kannst ja nicht raus. Und die versuchen schwanger zu werden und aufgrund dieser Versuche stellt dann eben die Frau fest, dass es wohl im Hintergrund Manipulationen gibt von Leuten, die eben ganz klar regulieren, wer tatsächlich schwanger werden kann und wer nicht. In ihrem Fall ist es so, dass was behauptet wird, dass sie eben, die tragen alle Verhütungsmittel in sich quasi, die werden dann entfernt und dann dürfen die ein Jahr lang versuchen, schwanger zu werden. Und wenn sie in der Zeit nicht schwanger werden, dann war's das. Dann kriegen sie quasi wieder diese Verhütung eingesetzt. So.
Das hätte Beverly ja auch brauchen können. Ne?
Ja, klingt jetzt alles ein bisschen komisch, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, die Frau wird eben misstrauisch und denkt, da stimmt was nicht und entscheidet sich dann für eine drastische Lösung, denn wer im Silo raus möchte und das laut sagt und sagt, ich möchte dein Silo verlassen, ich möchte raus, der wird rausgelassen. Also man zwingt keinen drinnen zu bleiben, aber man weiß auch, wenn man rausgeht, dass es wahrscheinlich der Tod bedeutet, weil eben die normale Welt giftig ist und dann wird die Frau rausgelassen und stirbt vermeintlich und aber ihr Mann glaubt da nicht dran. Und dann geht es darum, dass er eben im Silo wie so ein klassisches wie so ein klassischer Krimi, eben anfängt zu ermitteln und versucht herauszukriegen, ob das alles so stimmt, was ihnen erzählt wird da im Silo oder nicht. Und das Ganze endet dann relativ spannend und drastisch mit einem Plot-Twist, mit dem man nicht so gerechnet hätte. Und der zieht sich dann tatsächlich noch über zwei weitere Bücher. Und das sind dann eben drei Bücher insgesamt. Und so wie ich das jetzt gesehen habe in diesen ersten drei Folgen, wird in Anführungszeichen das Pulver vom ersten Buch schon in den ersten drei Folgen verschossen. Das bedeutet, sie verfilmen tatsächlich, so wie ich das jetzt verstehe, die ganzen drei Bücher wahrscheinlich in einer Season. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, wie das sich noch dreht, weil das bedeutet, dass sich die Hauptfiguren auch mehrfach drehen. Also die ersten drei Folgen fand ich schon gut. Es ist sehr postapokalyptisch, nitty-grippy, steampunky. Sowas muss man mögen. Wenn man sowas nicht mag, ich tue mich immer schwer mit Steampunk, aber in dem Fall hat es mir echt ganz gut gefallen. Wenn man sowas mag, dann kann ich die echt empfehlen. Wie gesagt, postapokalyptisch ist halt natürlich immer auch tendenziell deprimierend. Die Diskussion habe ich ja immer wieder mit Elle, die ja eigentlich mehr zu Positiven hingeht als zu Negativen. Das ist ja dann doch eher negativ. Aber es ist wirklich gut gemacht. Ich finde das Produktionsniveau sehr gut. Und wie gesagt, Apple TV Plus kann ich sehr empfehlen.
So von der Dimension her, ich dachte ja am Anfang an Getreidesilo, aber das klingt mir eher so nach Stadt, ne?
Ja, also ich habe jetzt Getreidesilo gesagt, weil Getreidesilo kennt man ja eher über der Erde. Es ist im Grunde so, wie wenn du eine große Röhre in den Boden gerammt hast, sozusagen, genau. Es ist schon eine komplette Stadt und alles, also es sind mehrere hundert Leute, die sich da in diesem Silo befinden, also das ist schon eine eigene Zivilisation, die sich da entwickelt hat, genau.
Klingt ganz spannend. Ich weiß nicht, ob es mir noch ein Streamingdienst wert ist, aber...
Ich kann die Kurzgeschichte empfehlen, beziehungsweise es ist dann auch 2012 oder so, um den Dreh rum müsste es gewesen sein, ist aus der Kurzgeschichte ein Comic gemacht worden, wie mit dem Titel eben auch wohl. Und das kann man sich vielleicht dann einfach durchlesen, wenn man sagt, okay, eine ganze Serie muss nicht sein. Ich packe euch die Links in die Shownotes, dann könnt ihr da einfach mal gucken. Das war so das, was ich geschaut habe. Und ja, das war's. Mehr Zeit hatte ich einfach nicht. Gut. Dann kommen wir zu ein paar Neuigkeiten. Ich sag es jede Woche aufs Neue. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Neuigkeiten sich in so einer Woche dann doch ansammeln, obwohl es eigentlich nur eine Woche war. Weil man immer denkt, es können doch gar nicht so viele News irgendwo herkommen. Es war nur eine Woche und eigentlich passiert doch nichts. Ja, offensichtlich schon. Denn wir haben diese Woche einige News bekommen und auch News, von denen ich gedacht hätte, dass wir sie vielleicht erst am First Contact Day bekommen, so als kleines Mini-Jubiläum, denn Paramount achtet ja dann doch schon auf so Dinge wie eben First Contact Day und bringt dann oft eben die guten Neuigkeiten oder einen neuen Trailer oder was auch immer an diesem Zeitpunkt. Und in dem Fall war es jetzt aber nicht so, sondern sie haben ihr Pulver jetzt schon ein bisschen verschossen, aber wir freuen uns ja über Neuigkeiten, denn... Also zum einen haben wir Startpunkte bekommen. Strange New Worlds Season 2 wird am 15. Juni starten. Das heißt, wir haben ein konkretes Datum. Sommer! Ja.
Das ist gar nicht mehr lange hin.
Wir wussten, dass es 2023 kommt. Wir wussten halt echt nicht wann. Und 15. Juni, super. Also es wird dann auch nicht so viel Zeit zwischen Picard und Strange New Worlds liegen. Es wird nicht komplett ineinander greifen. Aber es sind dann echt nur ein paar Wochen. Also das finde ich dann völlig okay. Dann haben wir ein Startdatum bekommen, oder was heißt ein Datum, ein ungefähres Startdatum für Lower Decks Season 4, denn das startet im Spätsommer 2023. Was ist Spätsommer? Wahrscheinlich August rum oder so, denke ich mal.
Ja, nach der letzten Folge Strange New Worlds wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja, genau. Ich denke auch. Vielleicht eine Woche zwischendrin oder so. Wir haben außerdem auch die Info bekommen, dass Season 5 bewilligt wurde, offiziell. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch eine Season 5 geben von Lower Decks. Und ich meine, Lower Decks, es macht halt einfach Spaß. Das ist jetzt auch sowas, wo ich letztens da saß und dachte, ach, eigentlich müsstest du das mal wieder rewatchen, weil wir sind jetzt ja schon bei Staffel 4. Überleg mal, es ist schon ganz, ganz viel passiert. Und auch wenn die Folgen kurz sind, aber jede Folge hat ja so viel in sich drinne und so viel Easter Eggs und Kram, dass man das echt nochmal sich angucken müsste eigentlich.
Ich habe letztlich nochmal die erste Folge gesehen, tatsächlich. Es ist sehr erstaunlich, wie sich die Charaktere inzwischen auch da in Lower Decks weiterentwickelt haben und man viel, viel mehr über sie weiß. Das wirkte alles noch viel, viel flacher. Also das ist eine schöne Folge, keine Frage, aber das ist spannend, viel sie auch da schon geschafft haben, in dieser kleinen Zeichentrickserie sozusagen.
Ich freue mich übrigens außerdem, und hier ein kurzer Spoiler, wer also über die Season 2 von Lower Decks nichts wissen möchte, der spult jetzt gerade mal 2 Minuten vor. Ich setze dann auch noch einen Spoiler-Ende-Tag, dann könnt ihr darüber hüpfen in den Kapitelmarken. In dieser Staffel 2 von Strange New Worlds kommt ja auch die große Lower Decks Strange New Worlds Crossover-Episode, wo ja dann die zwei, also Bäumler und Mariner, sind da ja als echte, in Anführungszeichen, Personen, die in Strange New Worlds auftauchen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich glaube, diese Episode wird richtig, richtig episch.
Da bin ich super gespannt drauf.
Ja, total, total.
Ich hoffe ja auch, dass es irgendwie Zeichentrick-Elemente geben wird, auf welche Art auch immer. Also ich würde gerne so einen gezeichneten Anson Mount sehen.
Ja.
Finde ich richtig toll.
Also wir werden sehen, aber auf die Crossover-Episode freue ich mich auf jeden Fall schon richtig. Dann haben wir tatsächlich auch noch ein ungefähres Startdatum bekommen für die nächste Staffel Season 2 von Prodigy, nämlich Winter 2023, also wahrscheinlich dann auch im Anschluss eben an Lower Decks, wobei, wie gesagt, 1-2 Wochen vielleicht da noch dazwischen liegen. Und bei Prodigy war es ja so, schon in der ersten Staffel, dass die Staffel 20 Folgen hatte und dass sie die nach der Hälfte kurz pausiert haben. Das war für mich immer so verwirrend, weil ich habe dann immer gesprochen von Staffel 1 und Staffel 2. Dabei war das gar nicht Staffel 2, sondern Staffel 1.1 und Staffel 1.2. Das war immer völlig verwirrend. Ich habe mich da 1000 Mal versprochen. Also und jetzt ist es so, dass eben Staffel 2 anfängt, wieder wahrscheinlich 2.1 mit 10 Folgen und dann eben 2.2 wieder mit 10 Folgen. Ich gehe also davon aus, die werden das Format so beibehalten und wieder splitten. Und dann wäre es so, dass eben 10 Episoden im Winter 2023 wären und dann wahrscheinlich die anderen 10 Episoden im Jahr 2024. Grundsätzlich bedeutet es aber auch, letztes Mal war es so, dass wir zwischen den verschiedenen Serien, die gelaufen sind, also PK Staffel 2 und Discovery Staffel 4 und Lower Decks und so weiter, ja gar keine Pause hatten. Es ist wirklich Stück an Stück gekommen und wir hatten hier echt schon Ermüdungserscheinungen bei Trackgasm, weil wir dann wirklich jeden Sonntag aufgenommen haben und irgendwann meinte ja Marcel auch, also ich habe genug, ich habe keine Lust mehr auf Star Trek. Und ich habe hier gesessen und meinte, oh, Blasphemie! Aber konnte das natürlich auch nachvollziehen, weil irgendwann wirst du des Ganzen auch müde. Deswegen finde ich ja grundsätzlich Pausen zwischen den Staffeln gar keine schlechte Idee. Und wenn es nur 4 Wochen sind, ja?
Ja.
Also wobei ich persönlich aber mir zu den Fans gehöre, die auch sagen gleichzeitig, ich nehme alles Star Trek, ich nehme auch alles am Stück, mir egal, gibt mir alles Star Trek. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es vom rationalen Standpunkt her sinnvoller ist, wenn man ein bisschen Pause hat.
Also ich atme auch gerne mal durch.
Genau, das wäre meine Frage, also ob das dir auch so geht.
Ja, also ich merke das in einem anderen Franchise bei Marvel, dass ich irgendwann ausgestiegen bin, weil ich irgendwann dachte, ey, ihr habt sie nicht mehr alle.
Ja, da kam ja jetzt einiges an Serien.
Ja, genau. Also wenn ihr so eine Schlagzeile anlegt, da kann ich nicht mitgehen. Ich hab ja auch ein Privatleben.
Wie echtes Leben.
Ich sehe das alles sehr gerne bei Star Trek und ich habe da großen Spaß dran. Aber ich freue mich dann auch, wenn es mal irgendwie so ein paar Wochen ohne gibt. Man muss ja mal was sacken lassen.
So. Ja, ja.
Und sich vielleicht auch mal, ne, und nicht immer gleich weiterhetzen. Ja, ne, solange es nicht 3 Jahre sind, also so ein paar Wochen störe mich da gar nicht, sondern finde ich eher positiv. Und wir hatten ja auch Abkündigungen jetzt von Serien und Picard.
Ja, ich wollte
ja
nämlich gerade sagen,
ne?
Dafür, dass wir eigentlich jetzt wissen, dass Discovery dass Discovery aufhört nach der 5. Staffel und auch erst 2024 die Staffel gezeigt wird, finde ich, haben wir für das Jahr 2023 immer noch viele Serien, die kommen. Nämlich Strange New Worlds, Lower Decks und Prodigy. Da bin ich schon zufrieden. Also natürlich bin ich immer über mehr noch zufriedener, aber grundsätzlich, finde ich, werden wir da noch gut bedient. Also kannst du dich nicht beschweren.
Nö,
und PK natürlich jetzt.
Fall.
Ja, ja. Ja, und was wir auch zur Info bekommen haben, was ich natürlich großartig finde, war, dass tatsächlich es eine zeitgleiche Ausstrahlung der Episoden geben wird. In USA und Kanada, in der UK, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Frankreich, Italien, Deutschland, Schweiz und Österreich. Das bedeutet, wir müssen nicht mal einen Tag warten bis Freitag, also war ja immer Donnerstagabend, sondern es wird alles zeitgleich auf alle Streamingdienste kommen. Das bedeutet, auch wir kriegen die Folgen Donnerstag.
Und gilt das jetzt in Zukunft für alle?
Das wurde so angekündigt für Strange New Worlds, Lower Decks und Prodigy. Ich weiß nicht, ob das in Zukunft dann so für alle sein wird. Ich gehe aber davon aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da wieder zurückgehen.
Also mich hat der eine Tag jetzt nicht besonders gestört, ne? Aber ist ja schön.
Ich vermute, dass sie das wahrscheinlich etablieren wollen mit Paramount Plus. Ich kann dir nicht sagen, also sie haben gesagt, es wird so für alle Streamingdienste sein. Dann müsste es ja theoretisch eben auch für Prime so sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die zeitgleiche Geschichte für alle auf Paramount Plus ist und eventuell vielleicht am Prime-Tag später oder so. Aber ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hieß es alle zum gleichen Tag und das ist natürlich schon geil. Da freue ich mich auch drüber. Ja, dann ganz ehrlich, wenn wir nicht mehr als einen Tag warten müssen, kann ich damit leben. Zeitnah mit einem Tag versetzt ist okay. Zwei Tage wäre ich schon wieder kritisch. Aber ein Tag ist okay. Aber das freut mich. Also ich hoffe, das wird klappen. Dann habe ich einen kleinen Nachtrag. Und zwar hatte ich mich ja in der Folge, wo Rolan aufgetaucht ist mit ihrem Ohrring, ja lang und breit darüber ausgelassen, dass ich es doof finde, dass sie einen anderen Ohrring getragen hat und dass es irgendwie nicht so passt und dass es wahrscheinlich ein Fehler vom Popmaster ist. Oder aber irgendwie passte das ja nicht, weil der Ohrring, den sie hatte, war eben nicht der gleiche Ohrring, den sie in der Serie getragen hat. Und ich hatte irgendwo im Hinterkopf gehabt, dass es hieß, dass Bajoraner immer den gleichen Ohrring tragen, ihr ganzes Leben lang, dass sich das Design nicht verändert. Weil nämlich in der Folge hatten wir Eve J zu Gast und Eve J hatte gesagt, dass es ja einfach auch sein kann, dass sich der Ohrring eben vom Design her mit der Zeit verändert, genauso wie die Persönlichkeit sich verändert. Und da hatte ich gesagt, nee, soweit ich weiß, bleibt er ein Leben lang gleich. Und das war wohl eine Info, die so nicht stimmte, denn es gab jetzt ein längeres Interview mit dem Designer des Ohrrings, also Jeff Lombardi heißt er, und der hat eben lang und breit erstmal über die Entwicklung dieses neuen Ohrrings erzählt. Das ist wohl in Zusammenarbeit mit Rock Love entstanden. Das ist eben eine Schmuckfirma, die auch schon mit Star Trek zusammen eben Arbeiten gemacht hat. Und der hatte dann eben erzählt, dass es wirklich darum ging, einen Ohrring zu schaffen, der einerseits den weiterentwickelten Charakter Rolarens widerspiegelt, also tatsächlich auch eine Weiterentwicklung darstellt im Vergleich zu dem Ohrring, den es vorher eben in TNG gegeben hat und aber auch klein genug ist, dass man den eben problemlos in eine Tasche stecken kann, in der Hand verstecken kann und weitergeben kann, weil er ja die Zweitfunktion eines Datenchips oder einer Datenspeicherung eben hat. Und das wäre dann natürlich nicht so klug, wenn man so einen Riesenohrring hätte, der voll auffällig ist, den man halt auch so schlecht irgendwie in der Hand verstecken könnte. Das heißt, die zwei Punkte hatte er und er meinte eben auch, dass der alte Ohrring, den man in TNG gesehen hat, weil wenn man sich den anguckt, der ist schon sehr viel ausladender und größer auch und hat mehr Ketten und sowas dran hängen, den kann man halt auch nicht so gut in der Hand verstecken.
Stimmt.
Und dann dachte ich so, oh, okay. Ich nehme alles zurück.
Also wäre sonst bei dir gewesen. Also ja. Bei Deep Space Nine war es ja immer so, man kriegt einen Ohrring in die Hand gedrückt und oh, Linallas lebt noch, wir müssen ihn retten.
Ja.
Und also scheint es da ja auch Kontinuitäten zu geben.
Ich hatte halt gedacht, na gut, vielleicht habe ich mich auch falsch erinnert oder so. Auf jeden Fall, ich nehme alle Kritik zurück. Offensichtlich war das jetzt irgendwie, war das so. Also wen das mehr interessiert und wer da mehr drüber wissen möchte, auch über die Zusammenarbeit mit der Schmuckfirma und der Entwicklung und so weiter, der kann sich gerne den Artikel durchlesen, der ist in den Shownotes verlinkt. Und hier muss ich auch eine kleine Abbitte leisten, oder was heißt Abbitte leisten, aber genau die Diskussion hatte ich eben mit Tao Tao, die dann auch meinte, ja, aber vielleicht gibt's ja da einen Grund dahinter, man soll nicht immer so schnell kritisieren, weil vielleicht gibt's ja doch einen Grund, der dann später erst irgendwie rauskommt. Und dann meinte ich so, du bist ein besserer Mensch als ich. Ich bin da sofort mit Kritik dabei. Aber in dem Fall hat sie recht behalten. Gut, das war eine kleine Info zu Rose Ohrring. Da habe ich mich jetzt verpflichtet gefühlt, das nachzutragen. Dann hatten wir natürlich noch eine ganz, ganz großartige Ankündigung, nämlich Star Trek Academy Serie für 2024. Holla, was sagst du dazu?
Ja, seit wann gibt es die Idee?
30 Jahren, genau.
Ja, und, ne?
Also es ist ja auch so, muss man jetzt der Fairness halber sagen, wir wussten, dass eine Star Trek Academy Serie kommt. Kurtzman hat letztes Jahr schon in einem großen Interview lang und breit davon erzählt, dass eine Academy Serie in der Planung ist und das war auch schon durch ihn offiziell bestätigt. Es war nur noch kein offizielles Startdatum genannt. Das haben wir jetzt gekriegt und ich fand's so lustig, weil ganz viele Fans jetzt plötzlich gesagt haben, oh mein Gott, davon wusste ich gar nichts. Es ist völlig unerwartet. Ich so, nein, das wissen wir schon seit einem Jahr. Ihr müsst halt Trekgasm hören, sage ich nur. Wenn ihr die Artikel nicht lest, dann müsst ihr uns hören. Es war tatsächlich schon klar, es war halt nur noch nicht klar, wann. Aber bitte, ich habe dich jetzt abgebrochen. Oder unterbrochen.
Nee, daran anschließend auch. Also ich finde, das liegt auch so ein bisschen auf der Hand, weil wir haben ja jetzt durchaus Serien, die sich an verschiedene Altersgruppen und Zielgruppen wenden. Das ist ja einfach so. Und da ist ja noch ein Loch.
Ja.
Und da passt so eine Academy-Serie ja rein. Also ich will nicht sagen, dass das nur so ist. Wie gesagt, ich gucke auch gern Prodigy und ich werde mir auf jeden Fall auch diese Academy-Serie angucken. Aber es ist ja schon so, dass so eine Nuance mehr dahin geht, eine Nuance mehr dahin. Und ich weiß nicht, ich finde, das liegt dann auch auf der Hand. So.
Die Frage ist natürlich, wenn du jetzt Academy-Serie hörst, ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Angst oder leichtes Grauen davor, dass es halt so eine typische Teenager-Serie wird, weißt du, so wie Sabrina oder so, weißt du, ja. Also da gibt's ja, es gibt ja so Serien, das ist ja so auch jetzt der neue Trend in den letzten, ich sag jetzt mal 5 Jahren oder so, dass du so typische Teenager-Serien hast, die im Grunde so Beverly Hills 90210 sind, ja, aber auf der zweiten Schiene eben noch das alte Franchise mit bedienen. Also wir hatten jetzt sozusagen diese dunkle Variante von Sabrina Teenage Witch, wo du halt auf der einen Seite eben so diese Highschool-Geschichte hattest von Teenagern, die sich eben durch den Highschool-Alltag irgendwie schlagen müssen, und auf der zweiten Schiene liefen dann halt diese ganzen Supernatural Teenage-Hexen-Sachen in dunkel und mysterious, und ich habe ein bisschen Schiss, dass die Academy-Serie eben auch so wird, dass du also so eine typische, klassische Teenager-Serie kriegst, wo die sich halt durch die Highschool, aka hier Academy, schlagen muss, und du hast dann halt, wer geht mit wem, wer ist verknallt in wen, wer ist Queen Bee, wer ist populär, wer ist unpopulär, dass das eben die eine Schiene ist, die bedient wird, und auf der anderen Seite hast du dann eben die klassische Ausbildung an der Academy, natürlich dann auch die klassischen Werte, die durch Star Trek vermittelt werden sollen oder eben durch die Föderation und durch Starfleet, also sprich, man arbeitet zusammen, man ist loyal, gefundene Familie, das Überschreiten von Grenzen, das Überdenken von Vorurteilen, das hatten wir auch schon in der Folge 404 von Discovery, All is Possible, in der ja Tilly eben an der Academy als Lehrerin gearbeitet hat, wo sie ja auch diese Academy-Schüler gehabt hat oder Studenten, die ja dann auch erstmal ihre Vorurteile gegenüber der unterschiedlichen Alien-Spezies ablegen mussten, weil sie das ja eben so gewohnt sind und so aufgewachsen sind. Und wenn das so wird wie in All is Possible, da fand ich halt diesen Highschool, ich sag jetzt mal Highschool-Effekt, den fand ich nicht so schlimm. Der war da nicht so stark, sondern da ging es tatsächlich konkret darum, dass sie eine Mission eben lösen mussten und dabei eben Vorteile abgebaut haben. Wenn das so auf dem Level läuft, kann ich damit sehr gut leben. Aber wenn halt dieser Highschool-Teenage-Aspekt zu groß wird, davor habe ich Angst.
Also zum einen hast du gerade Sabrina beschrieben, dass man das jetzt heutzutage so machen würde. Hättest du nicht Sabrina gesagt, hättest du übrigens genauso gut Buffy the Vampire.
Ja, oder ja, genau.
Das ist schon älter. Ja. Also das Phänomen ist das Phänomen ist durchaus schon älter. Ne? Ja. Ja, und andererseits, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich muss auch an irgendeiner Stelle akzeptieren, dass ich keine 20 mehr bin, sondern über 40. Und dass es dann wirklich Themen gibt, die mich vielleicht nicht mehr so interessieren, die aber andere Leute interessieren.
Aber glaubst du denn, dass die Academy-Serie für Teenager gedacht ist? Als Publikum?
Ich denke, das ist so ähnlich wie bei Prodigy, dass man sagt, okay, das ist eine Serie, die richtet sich an Kinder, also ältere Kinder, aber wir kriegen das so hin, dass sich da auch erwachsene Star Trek-Fans durchaus zu Hause fühlen und da sehr viel Spaß mit haben können. Ich glaube, das ist eine Real-Life-Serie. Und gerade mit Teenagern, die ja wirklich nochmal ein ganz anderes Leben einfach führen. Ich glaube, das ist schwieriger. Aber wenn man das clever schreibt, warum nicht?
Mhm. Was ich mir halt vorstellen kann, ähnlich auch wie bei Prodigy, dass halt so diese grundsätzlichen Werte von der Föderation, von Starfleet hier transportiert werden sollen, ja. Also ich hab's schon gesagt, IDIC natürlich ganz klar, also unendliche Mannigfaltigkeit in unendlichen Kombinationen oder eben UMOG auf Deutsch dann. Und eben das einander vertrauen, miteinander ist man stärker, arbeitet im Team, seid loyal, steht zueinander etc. etc. Also diese ganzen Grundwerte, die da drin stecken. Ich glaube, das wird halt in erster Linie hier dann auch transportiert werden in der Academy-Serie.
Ja, und dann sind wir auch noch da im 32. Jahrhundert.
Genau.
Da haben wir auch noch ein anderes Setting etwas. Das heißt, wir haben eine vielleicht etwas kleinere Föderation, die auch wieder mehr forschen muss. Man muss sich ja irgendwie neu aufbauen, solche Geschichten. Also dieses To Boldly Go könnte da vielleicht auch nochmal ein Aspekt werden, dass man mehr über den eigenen Tellerrand gucken muss. Ja, mal gucken. Also ich habe das, glaube ich, so verstanden in dieser Ankündigung. Man kann 16 sein oder ähnlich und dann kann man die Academy besuchen. Also wird's da wahrscheinlich um den Bereich gehen auch.
Richtig, also in der Pressemitteilung gab es mehrere Dinge. Zum einen, dass es eben im 32. Jahrhundert spielt. Wir wissen durch Discovery, dass wir im Grunde zu dem Zeitpunkt wieder zurück sind, so wie am Anfang der Bildung von Starfleet im Grunde, weil ja Starfleet sozusagen zersprengt war und jetzt wieder zusammengefunden hat. Das heißt, hier geht's von vorne los mit der Academy. Und das ist natürlich immer ein schöner Startaspekt, dass das wieder aufgebaut werden muss, was irgendwie alles irgendwann mal existierte. Und dazu, ich habe es schon gesagt, da habe ich ja 404 genannt, Discovery, die Folge All is Possible. Und ich glaube tatsächlich, weil Tilly ja in Kennen an die Academy gegangen ist als Lehrkraft. Ich glaube tatsächlich, und das habe ich damals schon gesagt, und es ist jetzt auch so gekommen, dass wir eben mit dieser Folge einen klassischen Backdoor-Pilot bekommen haben zur eben Academy-Serie. Und so ist es dann jetzt auch gewesen. Es würde mich also nicht wundern, wenn der in der Academy-Serie dann Tilly auch als Gastrolle ab und zu mal auftaucht.
Bin ich mir sicher sogar.
Ich glaube also, nicht als fester Cast, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie ab und zu mal eben als Gaststar auftaucht, dass Leute mal dann in ihrem Kurs sind oder so. Oder vielleicht hat sie auch nur die fortgeschrittenen Kurse, da taucht sie nur manchmal auf. Und sowas. Und da könnte ich mir aber auch vorstellen, da kannst du natürlich echt viele Gaststars auch immer wieder mal reinbringen. Auch Leute von Discovery zum Beispiel, die dann mal eine Extrastunde oder einen Extrakurs geben oder mal einen Vortrag halten oder so. Das kann man da, glaube ich, echt schön mit reinbringen.
Ja, Saru über Botanik.
oder eben über diplomatische Handlungen mit ganzen Planeten. Ich meine, da ist ja sein Planet das beste Beispiel für. Beitritt zur Föderation etc. Was ich gelesen hatte und was ich auch sehr schön fand als Idee, dass jemand meinte, ja, also idealerweise könnte man ja dann vielleicht auch den Doktor von Voyager wieder ausgraben, der dann vielleicht in irgendeinem Datenarchiv entstaubt und gefunden wurde. Könnte ja durchaus sein. Und dann könnte man ihn so auch problemlos ins 32. Jahrhundert holen. Und ich glaube, Robert Picardo würde da auch mitmachen.
Ich glaube, der würde sofort mitmachen.
Ich fände ich witzig. Vorstellen. Alle die ganzen Ärzte, Anwärter, die da irgendwie durch die harte Hand des Holodocs müssen.
Genau, ich glaube, der ist nicht einfach als Professor.
Ich glaube auch,
Aber wäre schon schön, ihn wiederzusehen. Meinst du denn, das spielt auf der Erde oder in dieser Starfleet, in diesem Starfleet-Apple-Bau da?
Ich überlege gerade, wo waren die denn in 404? Also ich glaube, da, wo die in 404 sind, da sind sie, glaube ich, dann auch für die Serie.
Okay. Das war, glaube ich, Station, ne?
Ja, also es war eine Station, aber war die im Umlaufkreis der Erde? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Ich glaube, die Erde war da doch auch noch gar nicht Föderation, oder? Ich glaube nicht, dass sie dann die Akademie...
Oder gerade erst beigetreten oder so. Ich weiß es gerade nicht. Also mal gucken, ja. Interessant.
Den Baum gibt es ja noch.
Ja, Alex Kurtzman und Nuga Landau werden als Showrunner bzw. Co-Showrunner eben die Show leiten. Also Alex Kurtzman als Hauptshowrunner und dann Nuga Landau eben als Showrunnerin an seiner Seite. Und vom Inhalt her haben wir schon gesagt bekommen, ich übersetze hier mal so grob, also die Starfleet Academy wird uns junge Leute eben vorstellen, Kadetten, die zusammengekommen sind, um eben ihren Traum und ihre Hoffnung, den gemeinsamen Optimismus eben zu leben. Unter den guten, aber harschen Augen der Lehrer werden sie dann eben herausbekommen, was es bedeutet, Starfleet zu sein und Starfleet Officers zu werden. Und werden eben Freundschaften entdecken und aber auch Rivalitäten, erste Liebe, neue Feinde, die Academy, aber auch die Föderation selbst bedrohen und werden damit eben überall in Kontakt kommen. Und dann gab es tatsächlich, was du schon gesagt hast, eine In-Kennen-Aufforderung an die Kadetten, was ich sehr schön fand.
Das war das, genau.
Genau. Mhm. Und also das war quasi, sie haben quasi den Flyer gedruckt, den sie an die Kadetten in-Universe geschicken oder die Aufforderung, wenn jemand an die Academy kommen möchte. Und das fand ich nämlich sehr schön. Da heißt es nämlich, Admission is now open to Starfleet Academy. Also die Anmeldefristen sind offen für die Starfleet Academy. Und dann als Untertitel Explore the Galaxy, Captain Your Destiny, was ich einen schönen Spruch finde. Also entdecke die Galaxis und sei Captain deines eigenen Schicksals. Ja, und dann heißt es eben auf der Rückseite, das erste Mal in über einem Jahrhundert wird unser Campus wieder eröffnet, um Leute von mindestens 16 Jahren zuzulassen oder eben das Äquivalent in einer Alienspezies von 16 Jahren. Und zwar Leute, die davon träumen, ihre physische, mentale und spirituellen Grenzen zu erforschen, die Freundschaft wertschätzen zu wissen, Kameradschaft, Ehre und Hingabe an die Academy, an den größeren Gedanken und an etwas, das größer ist als einer selbst. Die Kurse werden hart sein, die Lehrer gehören mit zu den größten Köpfen in ihren entsprechenden Feldern und die, die akzeptiert werden, werden Seite an Seite mit einer sehr diversen Population von Studenten leben. Und zwar eine so diverse Gruppe, wie man sie vorher kaum gesehen hat. Wir sprechen allen Mut zu und hoffen, dass alle unsere Träume teilen und unsere Ziele und unsere Werte und der neuen Generation von Kadetten angehören wird, wie sie ihre ersten Schritte in die Zukunft gehen, um eben eine bessere Zukunft für alle zu gestalten. Meldet euch heute noch an und dann eben das Starfleet Academy Motto, das wir auch schon eben aus den anderen Serien kennen, Ex Astris Scientia, das so viel heißt wie aus den Sternen Wissen. Ich habe es, ich als Nicht-Lateiner, ich habe es extra noch übersetzt. Ja, und das ist so der Aufruf. Es war jetzt ein bisschen grob übersetzt. Da gibt es bestimmt auch eine deutsche Übersetzung von, aber noch ist da keine offizielle erschienen. Deswegen war das jetzt so ein bisschen über Daumen. Aber ihr wisst, worum es geht. Und ich finde schön, dass wir sozusagen hier sowohl die offizielle Pressemitteilung bekommen haben, als auch eben diesen In-Canon-Flyer, den man dann den Leuten in die Hand drückt. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn sowas als Massen-E-Mail eben rausgeht, als alle Teenager oder eben an die verschiedenen Föderationswelten, das würde mich als Teenager vielleicht auch reizen. Ja.
Ja, und andersrum, die müssen ja jetzt auch rekrutieren, ne? Das ist ja natürlich, kein Selbstläufer mehr mit Starfleet.
Schön fand ich auch, alle Menschen ab 16 oder das Äquivalent davon in Aliens. Und ich dachte, so schön, dass sie es auch noch so dazu geschrieben haben, weil ich meine, mit 16 ist ein Vulkanier wahrscheinlich noch lange nicht 16. Ja. Ja, zum Beispiel.
Was meinst du, was auf anderen Welten jetzt abgeht, wo die Teenager sich dann fragen, bin ich denn das Äquivalent von 16?
Ja, naja, also so ungefähr. Ja, ja, war sehr, sehr schön. Ich finde, das klingt alles schon mal sehr, sehr gut. Und wir wissen übrigens auch schon, dass die Premieren-Episode geschrieben wird von Gala Viola. Das ist ein Schreiber, der bisher noch gar nicht so viele Schreiber-Credits hat, aber er hat für die Serie Absentia schon gearbeitet und auch für die Serie In From the Cold. Und also da weiß man, dass er die Premieren-Episode schreiben wird. Das heißt, toi, 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 da hoffen wir das Beste. Und was wir auch noch wissen über die Serie ist, dass tatsächlich Toni Newsom, also die Sprecherin von Lower Decks Mariner, im Writers Room von der Academy-Serie mit dabei sein wird. Das heißt, sie ist dann da als Schreiberin mit dabei.
Ja, und dieser großer Star Trek-Fan.
Absolut.
Und ich gönn's ihr. Also das ist ja auch... Damit hast du wahrscheinlich nicht gerechnet, als du den Vertrag für die erste
Staffel Lower Decks unterschrieben hast. Ne? Also sie ist ja Schauspielerin von Haus aus, beziehungsweise Comedian. Und ich hätte mir halt erwartet, dass sie vielleicht irgendwo einen Fuß eben vor die Kamera macht, aber nicht hinter der Kamera. Dass das jetzt irgendwie so gekommen ist, dass sie da im Writers Room gelandet ist, finde ich cool, aber auch unerwartet.
Na, sie ist Fan, vielleicht hat sie einfach mal eine Geschichte geschrieben, hat die eingereicht.
Ja, oder eben
die erzählt. Kennt die Leute, ne? Also,
die pitcht ja, halt genau, vielleicht die eine oder Episode, genau, das könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Ja, cool.
Und ich glaub, die ist gut. Also auch, ich habe jetzt nicht so viele Interviews mit ihr gesehen, aber das ist ja.
Wenn man ihr frei
hat. Oh, die Ahnung hat, genau.
Genau. Also,
warum soll sie sich da nicht durchsetzen?
Ich glaube auch, wenn man ihr freie Hand lässt, dann kann das richtig gut werden. Das haben wir ja gesehen, als sie die Moderation gemacht hat am letzten First Contact Day. Da hat man sie ja in dieses starre Schema reingepresst und da war sie ja ganz fürchterlich, wo ich gedacht habe, ich verstehe es nicht. Weil sobald sie eben off-script ist und eben improvisieren kann und machen kann, wie sie möchte, ist sie großartig. Deswegen hoffe ich ja, dass die Dynamik, die du dann oft hast im Writers Room, wenn die Leute sich gegenseitig sozusagen Stories pitchen oder Sachen erzählen, dass das so eine Eigendynamik annimmt, und das könnte ich mir halt mit Tony Newsom echt gut vorstellen. Also toi, toi, toi. Jonathan
Frakes, der plötzlich Regisseur geworden.
Ja, gut, das stimmt.
Also, mal schauen, was kommt.
Ja, also das heißt, wir freuen uns auf die Academy-Serie, und ich muss aber dazu auch sagen, ich vermute, sie haben die News über die Academy-Serie jetzt so früh schon, also die offiziellen News, wann es denn starten wird, nämlich 2024, jetzt so früh schon verkündet, als kleines Trostpflaster dafür, dass sie eben verkündet haben, dass Discovery eingestellt wird. Denn sonst frage ich mich tatsächlich, A, warum haben sie die News jetzt schon rausgehauen und nicht erst am First Contact Day? Und B, warum? Weil das ist ja im Grunde, man könnte ja denken, dass das vielleicht dann sozusagen als kleine Ersatzserie dann eben gehandelt wird, so nach dem Motto, wenn die eine Serie vom Markt geht, brauchen wir dafür einen Ersatz. Und da hatte ich ja schon von vornherein gesagt, dass ich eigentlich nicht glaube, dass so schnell ein Ersatz kommen wird, sondern dass sie erstmal eine Zeit lang eben ohne eine weitere Serie weitermachen. Und das scheint ja jetzt aber nicht der Fall zu sein. Da wird dann in diesen Slot direkt die Academy-Serie im Grunde reinrutschen. Und das finde ich schon überraschend.
Ja, und vor allen Dingen 2024 ist gar nicht mehr so lange hin. Das heißt, wenn die jetzt noch am Schreiben sind,
ja, das ist ja aber auch
dann, die müssen ja auch noch,
ja,
aber das ist alles gar nicht mehr so weit. Das heißt, die müssen da jetzt auch schon loslegen.
Ja, ich bin gespannt, ob wir am First Contact Day kriegen, also kleinen Trailer oder kleinen Teaser oder irgendwas, oder ob tatsächlich dann Paramount sagt, haben auf das Datum keine Rücksicht genommen und haben jetzt einfach die News so rausgehauen, wobei ich mir halt vorstellen könnte, dass wir am First Contact Day zumindest mal noch einen längeren Discovery-Trailer bekommen, weil im Grunde ist Staffel 5 ja komplett schon abgedreht, sie wird nochmal geändert, aber das ist ja sowieso nicht im Trailer drin, also ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen Trailer bekommen.
Vielleicht haben die ja auch einfach jetzt alle News rausgehauen und machen dann da sozusagen Fett dran, ne? Dass dann da Konzepte vorgestellt werden, Ideen, ja, Trailer, wie du schon sagst, also dass da dann so mehr der optische Kram kommt.
Interessanterweise, in dem Artikel, in dem Kurtzman tatsächlich die Academy-Serie schon bestätigt hat, hat er auch über zwei andere Serienkonzepte gesprochen. Zum einen eben eine, ich sage immer eine Worf-Serie, aber das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er wäre interessiert daran, dass eine Serie gemacht wird, die eine komplett andere Perspektive einnimmt als die klassische Perspektive, die man kennt. Da haben wir damals spekuliert, dass es ja mal cool wäre, wenn man einfach mal quasi die Perspektive komplett umdreht, wenn man also nicht immer die Starfleet-Erd-Perspektive hätte, sondern vielleicht mal die Perspektive von Klingonen oder die Perspektive von Romulanern oder so. Und da haben wir das damals in unserer Diskussion verquickt und gesagt, wäre ja eigentlich geil, wenn sich das kombinieren ließe mit der Worf-Serie, die ja auch schon seit 30 Jahren durch den Äther schwirrt, genauso wie die Academy-Serie. Weil Worf durfte ja auch nochmal neu pitchen, das wissen wir. Also beziehungsweise nicht Worf, sondern
Michael Dorn.
Ja, Michael Dorn, danke. kurzer Namensfindungsmoment. Michael Dorn durfte ja nochmal pitchen, ob es dann was geworden ist, ist eine andere Frage. Aber das wäre natürlich auch cool. Und es würde sich jetzt auch anbieten, wenn wir im Grunde eine Serie bekommen, die uns erzählt, was in 30 Jahren im Klingonischen Reich denn so passiert ist, zwischen dem Ende von TNG und jetzt dem Anfang von Picard. Also das fände ich auch irgendwie cool. Das heißt, diese Serie hatte er angedacht, und was er auch noch angedacht hat, war eine klassische Anthologie-Serie, also eine Anthology-Serie. Und das ist ja was, wo ich immer wieder sage, auch in allen anderen Podcasts und hier und überall, immer wieder, das wäre was, was ich mir wünschen würde. Ich wünsche mir im Grunde, so wie man einen Kurzgeschichtenband hat, so wünsche ich mir eine Anthologieserie. Und zwar so ein bisschen nach dem Vorbild von The Tales of the Walking Dead, wo jede Episode eine eigene Story erzählt. Das heißt, ich habe dann vielleicht eine Episode, die sich konzentriert auf Sulu als Captain, oder ich habe eine Episode, die sich konzentriert auf einen Lower Decker, oder ich habe eine Episode, die sich konzentriert auf, was ist mit Matt passiert oder was auch immer, weißt du, dass man einfach eine Folge hat, die eine spezifische Geschichte erzählt, die unerzählt ist, weil es gibt so viele Charaktere, Ereignisse und Dinge, wo ich mich frage, wie ist das weitergegangen, die du in einer Folge erzählen kannst, und einfach so ein bisschen, ja, so ein Potpourri oder ein Kaleidoskop von Stories oder eben im Star Trek-Universum oder vielleicht auch so ähnlich wie Star Wars Visions. Mhm. Das war genauso. Da haben die Leute, die das gemacht haben, gut, das war Zeichentrick, aber da waren die Leute, die das gemacht haben, die haben als Vorgabe bekommen, vergesst den Canon, macht, was ihr wollt. Und deswegen, und das passt, also, ja. Und das, ich fand Visions war großartig. Tatsächlich, und das ist ja eine unpopuläre Meinung, aber das war, ist meine Meinung. Ich glaube, für mich ist Visions tatsächlich das beste Star Wars, das wir bekommen haben vom neuen Star Wars. Ja, auch besser als Obi-Wan und The Mandalorian und die neuen Filme. Das ist also sehr unpopulär, aber eben weil da so viel.
Gut, dass das kein Star Wars Podcast ist.
Ja, aber egal. Also, und sowas wünsche ich mir dann eben auch für Star Trek, ja. Gut. Das ja, war jetzt total. Sehr, sehr ausholend.
Also, wenn sich einer für eine wie auch immer geartete weitere Serie empfohlen hat, dann ist das Michael Dorn mit diesem Worf. Den würde ich sofort kaufen.
Ja, ja, ja. Ja, vor allen Dingen, nachdem wir ihn jetzt, und, genau, jetzt ja, in Picard ja also, gesehen haben. Ja, genau.
Genau. Also, das, die.
Wie kann ein Klingone zum Pazifisten werden? Fragezeichen. Ja.
Er ist ja sehr pragmatischer Pazifist. Ne?
Das stimmt, das stimmt. Ja, also das war eben auch eine News, wo wir echt alle gedacht haben, wow, Academy-Serie, hallo. Und dann haben wir noch zwei, drei Kleinigkeiten. Und zwar der Director of Photography, Glenn Keenan von Strange New Worlds, ist nominiert worden für einen CSC Award. Das ist der Canadian Society of Cinematography Award. Auch hier wieder sozusagen sagen Peers for Peers, ja, Leute, die also Ahnung haben aus dem Bereich, die Leute nominieren, die Ahnung haben aus dem Bereich. Und dort ist er in der Kategorie Dramatic Series für die Folge All Those Who Wander von Strange New Worlds nominiert worden.
Okay.
Da sagen wir herzlichen Glückwunsch. Mal gucken, ob es mit dem Gewinn was wird.
Ich überlege gerade, was da so besonders nominierenswert ist, aber ich weiß es einfach nicht, weil ich kein Peer bin wahrscheinlich.
Ja, beziehungsweise man kennt sich zu wenig aus und genau. Ich müsste mir tatsächlich die Folge nochmal angucken, sage ich dir ganz ehrlich. Da würde einem das vielleicht eher auffallen, wenn man da nochmal genau auf die Cinematography guckt, ja. Ja, und dann fand ich eine schöne Geste, und zwar, nachdem wir ja alle uns sozusagen in das Starfleet-Museum verliebt haben und gesagt haben, wir möchten es bitte alle besuchen und alle Schiffe uns angucken, gab es tatsächlich einen Museumsplan, der in den Social-Media-Kanälen eben ausgespielt wurde, wo ganz genau stand, welche Schiffe wo vorhanden sind und zum Beispiel auch Schiffe, die man gar nicht auf den ersten Blick beim Einblenden in der PK-Folge gesehen hat. Es gibt da offensichtlich also noch irgendwie ein unteres Deck, das man nicht gesehen hat, wo auch noch sind. Und da ist unter anderem ein Schiff untergebracht, und zwar laut Dave Blass USS Wershing. Und das fand ich so herzzerreißend, ja. Genau, eben benannt nach Wershing, der Schauspielerin, die jetzt vor kurzem an Krebs gestorben ist und die eben in Picard Season 2 die Borg Queen gespielt hat.
Ich fand das bei Aaron Eisenberg schon toll. Ich finde das so auch toll. Also wenn man schon so einen Namen vergeben kann, dann doch bitte so.
Ja, genau, da bin ich absolut deiner Meinung. Also das fand ich sehr, sehr schön. Und dann möchte ich noch einen Artikel empfehlen. Und zwar gab es ein großes Interview mit Steven Barton und Frederick Wiedmann. Das sind die beiden Musiker, die den Score für Picard Season 3 geschrieben haben. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich bin kein großer Mensch, Score-Mensch oder so, also mir fällt es nicht so wahnsinnig auf, aber gerade jetzt hier in Picard 3 habe ich mehrfach Themen gehört, auch zum Beispiel das Titan-Thema, das ich so schön finde, dass mir wirklich so ins Ohr reingeht und so schön melodiös, aber auch sehr groß, orchestral und so weiter. Das macht mir richtig Spaß und ich freue mich auch tatsächlich wirklich auf diesen Score, der ja bald erscheint. Und da gab es eben jetzt ein ganz, ganz langes Interview. Ich kann da gar nicht alles wiedergeben, was die erzählt haben. Aber was ich spannend fand, war, dass eben Matalas wohl sich an sie gewandt hat und gesagt hat, er möchte wieder diese großen, epischen Themen mit großem Orchester sozusagen, wie man das aus TNG und aus den Filmen kennt. Und das war sozusagen die Ausgangsthese, mit dem die beiden gearbeitet haben für den Score von Picard Season 3. Und ich finde, das hört man.
Ja, und ich bin da genauso wie du. Mich interessiert so Score eigentlich sonst nicht, aber ich greife das jetzt einfach schon mal vor. Ich fand es gerade in dieser Episode, also wenn ich schon merke, dass der Score gut ist, da muss der gut sein, weil es mich sonst nicht interessiert und er ist mir trotzdem aufgefallen und ich fand ihn toll.
Super, ja. Also wenn ihr da mehr wissen möchtet, der Artikel ist verlinkt in den Shownotes, also kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, da war so viel drin, das kann ich jetzt gar nicht alles wiedererzählen. Und dann wollte ich noch erwähnen, den Ready Room diese Woche. Da gab es verschiedene Aspekte und Tim Russ war natürlich auch zu Gast und hat auch ein bisschen was erzählt. Aber es gab auch einen kleinen Film über die Kostüme und das Kostümdesign von Michael Crow. Den möchte ich empfehlen, der geht ja nur so 5 Minuten oder so. Und dann wird noch ein bisschen über die Kostüme erzählt. Und unter anderem wurde da auch darüber erzählt, dass es ja jetzt diese Starfleet Field Jacket gibt. Also die tragen ja in Picard alle diese Jacke. So ein bisschen, genau. Also diese lederartige Lederjacke, die aber diese Schulterpads hat, die ja trotzdem dann aussehen, wenn die geschlossen ist oder wenn die eben lose um die Schultern hängt, wie eine Uniformjacke. Ja, mhm. Das ist also so eine Mischung aus Uniform und eben eine Außenteamjacke. Und alle lieben diese Jacke, vor allen Dingen die Schauspieler, was ich total verstehen kann, weil wenn du das vergleichst mit der unbequemen Uniform, ich meine, mittlerweile ist die Uniform ja Gott sei Dank ein Zweiteiler und kein Einteiler mehr, aber die Uniform ist halt grundsätzlich irgendwie ein bisschen unbequem, auch wenn sie natürlich mittlerweile bequemer ist als vor 30 Jahren, ja. Aber dann so eine Jacke tragen zu können, das ist natürlich echt ein Unterschied. Die Jacke wirkt halt, weil sie halt auch Lederanteile hat und eben diese breiten Schultern und so, die Jacke wirkt halt, glaube ich, echt einfach nur super cool. Und jeder, egal wie dick oder ding, dick, egal wie dünn oder dick, kann halt diese Jacke tragen. Und das ist halt geil. So eine Jacke ist halt schon was Geiles. Und die Schauspieler lieben sie. Und Jonathan Frakes hat auch gesagt, dass seine Jacke wohl, ups, sie ist weg, wohl irgendwie vom Set verschwinden wird. Ja.
Schade.
Und ich glaube, da wird es den einen oder anderen vom Set ähnlich gehen. Und ganz, ganz viele Fans schreien auch schon, sie hätten das gerne eben als Merch. Das wird es wahrscheinlich auch geben. Und ganz ehrlich, wollen wir nicht alle diese Starfleet Field Jacke? Ich meine, die ist doch geil, oder?
Die ist schon cool. Ist nicht ganz mein Stil, aber cool ist sie.
Aber das Geile ist, es ist eine Jacke. Weil ich finde nämlich, wenn du halt, also, weil so eine Jacke, ich finde, passt halt jedem Bodytyp. Da kannst du dick sein, da kannst du dünn sein, da kannst du groß sein oder klein sein. Du musst dir keine Gedanken machen, hast du die richtige Shirtgröße, gibt's das irgendwie, gibt's das nochmal in kleiner, gibt's das in länger oder in kürzer? Nee, das ist eine Jacke. Mit einer Jacke kann irgendwie jeder was anfangen. Deswegen finde ich das super. Ja, das also nochmal als kurze Erwähnung. Da ging es nämlich im Ready Room drum und Elle und ich, wir begeistern uns ja sehr für Kostüme und Kostümdesign. Und in diesem Fall Michael Crow, Hut ab, hast du gut gemacht. Das war so ein bisschen, was wir an News hatten. Wie gesagt, die wichtigsten News, die Academy-Serie und eben den Start von Lower Decks, Strange New Worlds und Prodigy und alles andere, ja, werden wir dann sehen. Dann würde ich doch sagen, fangen wir direkt an, denn jetzt kommt unsere Folgenbesprechung zu Folge 307 Dominion, im Deutschen auch Dominion, also da kann man nicht viel falsch machen.
Gut übersetzt.
Hurra! Regie hat Deborah Kampmeier geführt und das Drehbuch stammt von Jane Max. Beide schon mit verschiedenen Arbeiten im Star Trek-Universum, aber beide noch relativ neu unterwegs. Mhm. Der Titel, also ich habe mich so ein bisschen gefragt, was der Titel hier bedeutet. Haben wir hier ein Dominion 2.0 präsentiert bekommen mit Vardek und ihrer Gruppe? Heißt es deswegen Dominion, weil es quasi Dominion 2.0 ist? Oder warum? Also ich hatte diese Woche ein bisschen Probleme mit dem Titel, den einzuordnen.
Also ich glaube, einmal ist das schon der Rückgriff auf das Dominion. Also es wird ja auch die Perspektive des Dominions auf den Krieg nochmal so ein bisschen beleuchtet. Also das ist, glaube ich, der offensichtliche Teil. Ansonsten, Dominion heißt ja auch irgendwie so Herrschaft. Und wer so die Oberhand hat in der Folge, das ist ja eine ganze Weile nicht klar. Und das ist ja auch von Zufällen abhängig und so. Also ich glaube, dass auch das so ein Thema ist, so, ja, der dominiert am Ende. Okay. Und das wechselt in der Folge und das ist so die Frage, die sich vielleicht so innerhalb dieser Folge stellt. Also es wär so meine Interpretation.
Mhm. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben zwei Storylines wieder im Grunde, einmal auf der Titan und einmal auf der Shrike. Das sind so die beiden Orte, an denen sich alles abspielt. Und wir beginnen schon mal mit einer Szene, mit der ich nicht gerechnet hatte, denn wir bekommen einen recht unerwarteten Anfang, wirklich mit so einem Schwenk durch das stille, wirklich wunderschöne Universum. Man sieht diese Nebel, diese leuchtenden Nebel und bevor dann eben der Schwenk auf dem Chintoka-Schrottplatz endet, also zwischen diesen Schrottteilen versteckt sich eben die Titan, also hat sich da so zwischen geparkt, aber vorher eben dieser Schwenk eben, und der ist auch relativ lang, also da geht einige, ich weiß nicht, ob das 10 Sekunden sind oder so, aber im Verhältnis geht da sehr lange, und du hast dann aber auch diese Musik, die das so unterstreicht, die dann so ganz dieses stille, ruhige Thema und so, und ich dachte erst, was ist denn das? Also ich dachte erst irgendwie, falsche Serie, habe ich die richtige Serie eingeschaltet? Da war ich wirklich kurz irritiert. Und dann eben endet es ja eben auf diesem Shintoka-Schrottplatz, dann ergab das auch wieder Sinn. Aber was hast denn du davon? Also wie ging es dir, als du das gesehen hast?
Ich dachte erst, die zeigen uns jetzt doch noch so einen Vorspann.
Also so einen klassischen,
okay. So klassisch, das jetzt so quasi zum Ende hin.
In Folge 7,
super Timing. Ein schöner Vorsprung.
Ja. Ja.
Du, einfach Kunstgrund, warum auch immer. Aber da habe ich kurz gedacht, gut, als dann der Friedhof kam, also dieser Schrottplatz, mir klar, dass das kein Vorspann sein wird. Aber ich fand es auch super schön. Also das war schöner, bunter Weltraum, so wie das sein soll und auch ein bisschen episch. Hat mir super gut gefallen.
Also ich glaube, zum einen sollte einem damit so ein bisschen gezeigt werden, dass sie wirklich im Nichts unterwegs sind. Also dass da einfach nichts anderes ist, außer eben Weltraum um sie drumherum und dieser Schrottplatz. Und dann aber auch natürlich, was mir sofort eingefallen ist, als ich das gesehen habe, natürlich auch so dieses Gefühl von, wir sind nur ein kleines Staubkorn im großen, weiten Universum. Also eigentlich ist diese Story, die uns jetzt hier erzählt wird und die so hochdramatisch ist und die für uns so wahnsinnig wichtig sind, im großen Vergleich des Kosmos nix. Das war so das, was mir noch so ein bisschen durch den Kopf ging, als ich das gesehen habe.
Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, in dieser Staffel, so auch im Vergleich zu den anderen beiden, wir sind schon viel im Weltraum. Also
ja.
Wenn wir jetzt mal sagen, auch was in der Titan ist, ist irgendwie im Weltraum. Ne?
Ja.
Was in der Shrike ist, ist ja auch im Weltraum. Wenn so in den ersten Staffeln ist man halt so von Planet zu Planet, wie von Stadt zu Stadt oder dann mal zum Borg-Kubus oder so. Also ich finde, hier ist mehr All.
Mhm, das stimmt, so, ja,
das,
absolut.
Das finde ich ganz schön und das gefällt mir. Und das
wir haben halt dieses
Klassische
auf dem Raumschiff zurück. Das ist ja auch das ist sehr TNG halt natürlich, klar, ja. Übrigens, das Shintoka-System, wo wir uns jetzt befinden, kommt tatsächlich in zwei großen Kämpfen im DS9 schon vor. Und zwar einmal in der Folge DS9 626, Tears of the Prophets. Das ist die Folge, in der Jessia stirbt. Und da gibt es eine Schlacht eben im Shintoka-System und da ist Starfleet siegreich. Und dann haben wir nochmal eine zweite große Schlacht, auch in DS9, in der Folge 27, The Changing Face of Evil. Da wird die Defiant im Kampf zerstört. Im Shintoka-System. Mhm. Das heißt, da haben wir eben diese zwei großen Kämpfe und daher kennen wir das. Und das ist also ganz klar wirklich auch ein Rückgriff in Canon auf DS9 in dem Fall. Und diese Trümmer, die du da siehst, das sind eben die Trümmer von der Schlacht, die da noch rumflirren. Wahrscheinlich sogar auch irgendwelche Defiant-Trümmer da auch zwischengemischt.
Ja, wer weiß, wenn man ranzoomt,
ja.
Was die da wieder versteckt haben.
So. Genau. Also es ist wohl ein vulkanisches Schiff in den Trümmern versteckt, wo ein paar Fans das genau geguckt haben und auch gesagt haben, passt jetzt nicht so wirklich, aber ich kenne mich da nicht so aus. Also wenn ihr da mehr wissen möchtet, dann lest euch die ganzen zusätzlichen Easter Eggs und so weiter gerne entweder auf Trekcore durch, da schaue ich immer, oder aber natürlich die Up und Downs von Trek Culture, die machen das in Videoform, die machen das auch immer sehr schön zusammengefasst, finde ich. Und beide findet ihr als Links auch in unseren Shownotes. Ja, wir beginnen damit.
Wir beginnen krass.
Ja, also auf der Titan. Seven sitzt im Captain's Stuhl. Ich meine, das ist natürlich immer schon ein toller Anblick, Seven da so als Captain zu sehen. Und sie unterhält sich mit Überraschung, Tuvok. Oh mein Gott, Tim Russ als Tuvok hat einen Cameo-Auftritt und er darf sprechen. Ich sage und er darf sprechen, weil in Lower Decks in der Zeichentrickserie hatte er auch einen Cameo-Auftritt, da war er aber ohne Dialog.
Stimmt.
Ja. Genau.
Da frage ich mich dann, ob dann der Schauspieler überhaupt was davon hat.
Ich glaube nicht, aber ich weiß es
nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Weil die Rechte von Tuvok liegen ja wahrscheinlich dann bei Paramount.
Die Rechte am Bild, ich denke, ja.
Ja,
keine Ahnung.
Ja. Aber hier hat er gesprochen und er hat sofort Tuvokig gesprochen. Ich war sofort Pott drin. Das war Tuvok. Er war es nicht, aber er war es.
Tuvok ist mittlerweile in Canon 137 Jahre alt. In den besten Jahren vereinen Vulkanier, wie man so schön sagt. Vulkanier können ja durchaus auch locker 200, 300 Jahre alt werden, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und er ist eben 2264 geboren und ist jetzt eben 137. Er hat leicht graue Schläfen, was man also der Tuvok-Figur ansieht, aber ich fand, er sah sehr gut aus.
Passt.
Und er ist mittlerweile natürlich Captain Tuvok. Das heißt, er ist eben Captain seines eigenen Schiffes und unterhält sich eben mit Seven.
Und er hat auch ein bisschen was an den Ohren machen lassen. Hatte ich den
Stehe
Eindruck.
Ein bisschen weiter vom Kopf ab, gell? Hatte ich auch das
schicker,
Gefühl.
Ja.
Aber ich war mir nicht so sicher.
Ja, mit dem Alter, ne, ja. Da ändern sich so Kopfformen.
Aber das ist doch so, bei Menschen ist es auch so, bei manchen werden die Ohrläppchen genau. länger. Wer weiß, was bei Vulkaniern passiert im Alter.
Aber ich fand's gut. Also er sah auch wirklich toll aus. Ich hab die 30 Jahre auch gesehen. Also das.
Auch Rot steht ihm gut. Das Commander Rot. Also
oh ja.
Captain
ja,
Rot, ja.
Ja.
Mhm. Ja, fand ich super. Ich habe mich also sehr, sehr gefreut, ihn zu sehen. Aber ich, Idiot, habe mich selbst gespoilert. Ey, das darf ich gar nicht erzählen.
Erzähl.
Ja, naja, am Freitag war es dann so gewesen, dass ich die Folge noch nicht gesehen hatte. Und dann habe ich noch gedacht, ach, bist du mal jetzt hier besonders klug, fängst du schon mal an, die Notizen für heute, für unsere Trackgasm-Folge zusammenzustellen. Und ich suche dann immer schon Links raus und so weiter und habe dann die okay. Links für den Ready Room rausgesucht und klickte auf den Link vom Ready Room und der fing automatisch an zu spielen. Das ist ja so ein automatisches Ding, das dann so automatisch angeht. Und das Erste, was eingeblendet war, wir haben heute Tim Russ zu Gast. Und ich so, nein!
Okay.
Ich hatte es wirklich geschafft, es zu vermeiden. Ich werde nie mehr irgendwelche Trackgasm-Vorbereitungen machen, bevor ich die Folge gesehen habe. Und dann dachte ich, oh scheiße, ey. Also natürlich wusste ich nicht, ob der offiziell in der Folge ist. Aber wenn der natürlich im Ready Room für diese Woche ist, also, ja, dann muss der ja wohl auftauchen. Und dann dachte ich nur so, ich hoffe inständig, dass er keine große Rolle hat. Und dann war ja Gott sei Dank gleich die erste Szene, die wir hier bekommen haben, mit ihm. Und dann dachte ich, phew. Und dann war auch klar, dass er wirklich keine große Rolle hat. Und da war ich wieder ein bisschen erleichtert. Aber ich dachte, oh scheiße, ey, ich hätte mich so geärgert, wenn ich mich noch mehr gespoilert hätte. Ja. Ja.
Ich habe es auch kurz vorher erfahren. Aber,
ah, verdammt. Okay.
Ja, gut. Aber es waren nur ein paar Stunden. Also, ja.
Also man muss dann wirklich einfach Social Media Blackout machen, bis man dann die Folge gesehen hat. Und ich muss sagen, bisher bin ich da sehr gut gefahren mit keinem Blackout. Also die Leute in meiner Bubble sind da meistens sehr, sehr gut. Was man ja machen kann, man kann die Hashtags muten. Ich finde, davon kannst du ausgehen. Das heißt, wenn ich was poste, dann hashtagge ich das immer. Und wenn dann jemand die Hashtags nicht gemutet hat, dann habe ich da kein Mitleid mit.
Ja, du, ich bin dann noch mitleidsloser. Ich sag, wer ins
Internet
guckt, dem kannst Nein, das auf keinen Fall. Aber ich sag, wer ins Internet guckt, dem kann es passieren, aktuelle Nachrichten zu sehen. Und dann ist das halt so. Ne? Da muss man sich selber vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen. Mhm. Also das finde ich schon, das liegt in jeder einzelnen Verantwortung.
Matalas hat jetzt auf Twitter getweetet, für die nächsten 3 Episoden würde er stark empfehlen, dass man wirklich einfach Social Media komplett meidet, bis man die Folge gesehen hat. Und dann dachte ich so, wow. Wir wissen, es wird definitiv noch ein paar Cameos geben. Also das wissen wir, das ist angekündigt. Und wir wissen auch, Spoiler-Tag hier, ich setze euch, wie gesagt, immer einen schönen Spoiler-Tag und auch einen End-Spoiler-Tag. Wir wissen auch, das hat Tim Russ nämlich bekannt gegeben auf Twitter und auch jetzt im Ready Room, dass er definitiv noch einmal vorkommen wird. Wir wissen da natürlich nicht, ob das als Changeling sein wird oder eben als wirklicher, richtiger Tuvok, aber er wird auf jeden Fall mindestens noch einmal vorkommen.
Ja, also das fände ich wirklich tragisch, wenn wir Tuvok nur als Changeling sehen würden. Und dann,
naja, oder eben als Changeling so. Dann vielleicht getötet wird oder sowas, ne?
Ja, nee, also die sollen ihn retten. Ich will, dass Seven Tuvok rettet.
Ja, so. Definitiv, ich bin auch dafür. Wir wissen, denn darum geht es jetzt in dieser Szene, Tuvok und Seven unterhalten sich eben und es ist so eine Art Doppelbluff, den wir jetzt hier sehen, denn zum einen misst die Titan-Crew irgendwie die Stimmresonanz, um daraus herauszuhören, ob das eben, ob der lügt oder nicht lügt, beziehungsweise ob das eben ein Changeling sein kann. Also so habe ich das verstanden, dass es so eine Art Lügentest ist, oder?
Ich habe das so verstanden, dass die Stimme abgleichen mit
Ach so, vielleicht
Stimme,
beide.
Die sie irgendwie im Archiv haben,
das,
weißt
das könnte
du?
Auch dass, sein. Ja, natürlich.
Dass sie gucken, ob das so die richtige Tuvok-Stimme sein könnte.
Es wird aber auf jeden Fall geprüft, ist es ein Changeling oder nicht, auf welche Weise auch immer, genau. Und dann haben wir hier eine Doppelbluff-Situation, denn Seven erwähnt, dass sie eben mit ihm Kaltor gespielt hat. Und er antwortet dann auch richtig, nämlich, dass sie ihn ja oft geschlagen hat und so weiter. Also da reagiert er drauf. Und das ist ja ein Wissen, das der echte Tuvok nur haben kann.
Genau.
Und dass er das in dem Moment hat, bedeutet ja, dass er eigentlich kein Changeling ist. Aber Seven, Gott sei Dank, ich sag nur, thank God für Sevens misstrauisches Wesen. Ja, weil die ist ja wirklich sehr kritisch. Seven stellt ihm dann noch eine Falle. es geht ja darum, dass sie Kontakt mit ihm aufgenommen haben, weil sie ja Verbündete suchen und auch Leute, die Kontakt herstellen können zu Verbündeten, die eben keine Changelings sind, und da haben sich da eben an Tuva gewandt und hoffen, dass eben ein Verbündeter wird, beziehungsweise die Kontakte herstellen kann, und deswegen vereinbaren die jetzt, dass sie sich treffen können. Und daraufhin sagt Zephon, ja, dann lass uns doch auf Aklion 7 treffen, wo eben meine, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch genannt wurde, aber im Grunde, also die Hirnströme oder die
Implantate, die synchronisiert,
richtig immer, irgendwie, ne? Genau, stabilisiert worden sind, damals, wo wir das gemacht haben. Und da sagt ja Tuvok ja drauf, in Ordnung, und daraufhin weiß sie, ah, okay, das kann nicht der echte Tuvok sein, weil wohl auf Aklion 7 Antikulinar-Demonstrationen wohl mal stattgefunden haben, und ein Vulkanier würde also deshalb niemals dorthin gehen, und außerdem wäre doch auch diese ganze Implantat-Stabilisierungsgeschichte von ihr gar nicht dort gewesen, sondern das wäre damals passiert durch ein Mindmeld mit, eine Gedankenverschmelzung mit Tuvok, der ihr da geholfen hat. Und das war, da erinnern wir uns dran, in der Voyager-Folge 507, Infinite Regress. Und da war es, wie gesagt, Tuvok, der eben diese Gedankenverschmelzung mit ihr hatte und ihr dann geholfen hat, das Ganze zu stabilisieren. Und das müsste ja der richtige Tuvok auch wissen. Und das wusste er eben nicht. Und da war klar, ach verdammt, doch ein Changeling. Ja.
Dachte ich auch. Ach verdammt.
Genau. Und dann haben wir ja aber da einen Tim Russ, beziehungsweise einen Tuvok, der ja dann auch so milde lächelt. Und in dem Moment in Tuvok lächelt, weil ein Lächeln sieht man ja doch auf einem vulkanischen Gesicht selten, da ging es mir, da hatte ich so leichte Gänsehaut. Ich so, das ist schon so ganz ungewohnt.
Gut, ne? Also das war auch richtig gut, dass er war Tuvok bis zu diesem Punkt. Und als er dann enttarnt war, hat er das auch wirklich anders gemacht. Und das
finde ich
richtig klasse. Also es hat super gepasst.
Ja. Aber was wir hier auch noch zusätzlich als zusätzliche Info rausziehen können, ist erstens, Janeway ist offensichtlich nicht erreichbar, denn sie haben wohl auch versucht, Janeway zu kontaktieren. Und da wurde nämlich ja kurz bei Tuvok nochmal gefragt, ob er da irgendwas wüsste, aber er meinte, er weiß nichts. Und wir wissen auch, dass der echte Tuvok noch lebt. Das gibt also Changeling Tuvok zu. Denn offensichtlich lassen sie ihre, in Anführungszeichen, ich sag jetzt mal, Gefangenen, also die, die sie imitieren als Changeling, am Leben, damit sie von ihnen Informationen erpressen können. Also natürlich klar durch Tortur und Quälerei, nehme ich mal an. Aber offensichtlich lebt er also noch. Und das sind ja grundsätzlich erstmal gute Neuigkeiten.
Ja, auch gute Neuigkeiten für Will
und Diana. Richtig, genau, genau. Wobei ja eigentlich die Crew noch nicht offiziell weiß, dass sie gefangen genommen sind. Sie vermuten es nur, ja.
Aber die Changelings wissen es ja auch.
Ja, das stimmt.
Ja, mit Janeway, ne? Die Frage ist halt, schirmen die irgendwie ab, sodass die einfach nichts merkt? Oder ist die vielleicht auch irgendwo aus dem Verkehr gezogen? Ist die ersetzt worden?
Ja, also man weiß es nicht. Man weiß nur, sie kriegen irgendwie keinen Kontakt. Und ja, ich weiß auch nicht. Und du hattest jetzt aber noch eine Geschichte bedacht, und zwar ging es da um das Kalto-Spiel.
Genau, also wir hatten in der früheren Folge in dieser Staffel, in der vierten Folge, ein Win-Szenario, als Seven den Changeling sucht. Mhm. Da durchsucht sie auch ein Quartier, wo nachher die Leiche von Eli Foster gefunden wird. Und da steht ein Kalto auf dem Tisch. Das ist dieses vulkanische Jenga. So. Und da habe ich mich halt gefragt, ist Zufall? Haben die da einfach irgendwie einen netten Prop hingestellt? Oder gibt es mit dem echten Tuvok vielleicht irgendeine Verbindung? War Tuvok irgendwie schon an den Changelings dran und sie haben ihn dann, was weiß ich, abgesägt, ersetzt, wie auch immer? Hatte der da irgendwie schon was vor? Ist der da irgendwo auf einer Spur?
Oder war das einfach keine nur ein Ahnung. Foreshadowing für diese Episode?
Klar.
Ganz simpel. Ja, interessant. Ja, okay. Ja, also auf jeden Fall sehr interessant. Dann versucht ja eben auch Tuvok, nachdem er ja sich verraten hat und sie jetzt wissen, er ist ein Changeling, er droht ja dann eben auch der Titan und der Crew und sagt eben, also wir werden euch finden. Und dann ist ja auch die Frage, wo ist Will? Und dann sagt er wird sterben, du wirst ihn nur tot wiedersehen, und verwandelt sich ja dann eben auch in einen toten Will. Also wirklich so ganz blass und die blauen Adern und so weiter. Und
wunderbar.
Das war wunderbar, aber auch ein bisschen gruselig.
Total, ja.
Aber es war wirklich sehr, sehr gut. Also ich meine, als Abschreckmethode, 1A, muss ich sagen. Super gruselig, ja. Taktik. Ja, ja. Und nachdem das eben, und dann versucht ja eben Tuvok Kontakt zur Titan zu bekommen, um rauszufinden, wo die sich eben befinden. Und Jordi kann in letzter Sekunde gerade noch den Kontakt eben kappen, sodass sie nicht gefunden werden, und sagt dann eben auch zu Picard, we can't keep doing this, also wir können es nicht weiter so machen. Was für mich ja impliziert, dass sie offensichtlich schon einige Male versucht haben, Kontakt zu vermeintlichen Verbündeten aufzunehmen, ob jetzt direkt wie mit Tuvok oder vielleicht auch einfach nur irgendwie per Message oder so, wie jetzt mit Janeway. Aber offensichtlich haben sie ja da schon mehrere Leute durchprobiert, nicht nur Tuvok und Janeway. Und das impliziert es ja für mich. Und wir haben halt hier jetzt nur noch die, ich in Klammern, einen der vielen Versuche gesehen, die eben gescheitert sind. Und das ist ja eben auch die Moral aus dieser Szene, die wir dann am Ende haben, die ja dann Picard auch nochmal bestätigt, nämlich, dass die Titan und ihre Crew wirklich komplett auf sich allein gestellt sind und alleine versuchen müssen, aus dem Dilemma rauszukommen, weil eben einfach keiner da ist, der ihnen hilft und der sich mit ihnen verbündet und sie unterstützt.
Ja, bitter. Und wer weiß, mit wie viel Changelings sie schon sprechen mussten.
Das ja, absolut. Und ich bin ja auch davon überzeugt, dass auf dieser Titan auch immer noch mindestens ein Changeling ist, und zwar einer von der Hauptcrew. Mein Tipp wäre Beverly, aber wir werden sehen.
Okay, ja.
Ja.
Können wir später mal drüber sprechen.
Genau. Dann ist die nächste Szene im Ready Room zwischen Picard und Beverly. Und da, finde ich, haben wir eine ganz tolle Kamerafahrt. Und zwar geht die irgendwie von außen, vom Weltraum über den Schrottplatz, an der Seite des Schiffes entlang, durch das Fenster in den Ready Room, in den Konferenzraum, wo dann eben Picard und Beverly sitzen. Und ich dachte so, wow, was ist denn das für eine Perspektive? Also, es hat mir sehr gut gefallen.
Und man sieht die auch erst nacheinander, ne? Also, ich glaube, man sieht ja erst Beverly, dann Jordi und dann am Ende Picard. Ich weiß, bin mir Reihenfolge nicht sicher, aber das ist halt auch schön gemacht, dass das so.
Ja, und eben aber auch so von außen. Also es ist wirklich,
ja,
genau.
Ja.
Ja, und so kreative Kamerafahrten haben wir schon ein paar Mal jetzt gehabt in der ganzen Serie. Haben wir auch schon öfter mal hier erwähnt. Also sowas finde ich auch immer sehr schön. Und ich kann dazu nur das Gleiche sagen wie du beim Score. Sowas fällt mir normalerweise nicht auf. Und wenn mir das dann schon auffällt, dann muss das schon irgendwie besonders sein.
Ja.
Wir haben also jetzt das Gespräch, und zwar zum einen erfahren wir, dass Ruffy und Worf wohl wieder in eigener Mission unterwegs sind. Und zwar suchen sie im Grunde nach Will, beziehungsweise suchen nach Infos über Will, aber haben rausbekommen, dass es eben keine Infos bei Starfleet über seine Festnahme gibt. Was vermuten lässt, dass sie wahrscheinlich eben nicht von Starfleet festgenommen wurden, sondern eher von eben, Vardik und ihrer Truppe. Aber das ist eben noch nicht hundertprozentig bestätigt. Das befürchten sie zumindest. Und deswegen sind Ruffy und Worf in dieser Folge eben auch einfach nicht anwesend. Das wird leider auch so bleiben. Also die sind jetzt quasi aus dem Bild raus. Und gleichzeitig wird nochmal uns nahegelegt, dass wir eben das große Dilemma haben, dass Frontier Day wenige Stunden weg ist. Also ich glaube, was hat er gesagt? 13 Stunden oder was? Also einen knappen Tag. Und ja, es ist so eben jetzt ein Rennen gegen die Zeit.
Wir haben einen Countdown.
So. Ja, natürlich. Natürlich haben wir einen Countdown. Ja, und dann haben wir natürlich jetzt auch die grundsätzliche Diskussion, was können wir eben gegen diese Changelings machen, diese veränderten Changelings, die doch so viel stärker erscheinen als wir. Und da ist eben die Diskussion zwischen Picard und Beverly, dass sie sagt, ja, also eigentlich bin ich ja Ärztin und mein Credo ist, nachdem ich mein ganzes Leben gelebt habe, do no harm. Man tut niemandem etwas an, sozusagen.
Mhm.
Ich bin jetzt hier in einer moralisch schwierigen Situation, denn eigentlich wäre die Lösung für diese spezielle Spezies eben, dass man versucht, einen Ansatzpunkt zu finden in deren Biologie und eben auf die und eben das ausnutzt, ihre spezielle Biologie ausnutzt und sie da verwundbar macht und zum Beispiel einen Virus erfindet, der halt sich auf diese Spezialität der Biologie, wie sagt man, spezialisiert und sie dann eben auslöscht. Aber, und das fand ich gut, dass wir hier schon das Stichwort bekommen haben, Genozid, also die Vernichtung einer ganzen Bevölkerungsgruppe, was natürlich gar nicht geht, ja. Allein die Tatsache, dass sie hier sitzt und darüber nachdenkt, das zu machen, finde ich ehrlich gesagt schon erschreckend.
Fand ich auch. Also das ist nicht so die Beverly, die aufsteht und sagt, nee, machen wir gar nicht, ne, sondern sie äußert Bedenken, ne? Und das ist eine andere, ne? Das ist eine andere Sache, als wirklich ganz klar dagegen zu argumentieren.
Ja, sie sagt ja auch selber, ich bin hier in einem moralischen Dilemma, aber das Problem, ich habe hier mehrere Probleme. Also zum ersten könnte man ja jetzt argumentieren und sagen, ja, aber die Sternflotte hat ja schon mal einen Virus erfunden und den quasi unter den Changelings losgelassen. Also verstehe ich das Problem des moralischen Dilemmas hier nicht, ist ja sowieso schon mal gemacht worden. Aber da darf man nicht vergessen, das war damals Section 31. Also das ist ja nochmal eine sehr spezielle Gruppe innerhalb von Starfleet, die sehr viel grausamer und sehr viel rücksichtsloser ist, als ich sag jetzt mal der Standard-Föderationsangestellter und ganz speziell eben ein Arzt. Also es geht ja darum auch, dass Beverly Ärztin ist. Die hat ihr ganzes Leben lang eben unter diesem Credo gelebt, do no harm. Im Gegenteil, die hat sich ja für ihre Patienten auch aufgeopfert, auch mit persönlichen Einschränkungen in ihrem Leben und so weiter. Und deswegen ist es was, womit ich mich sehr, sehr schwer tue hier. Tatsächlich diese Art von Beverly. Und auch die Erklärung, dass man sagt, ja, aber da liegen jetzt quasi 20 Jahre zwischen der Beverly, die wir aus TNG kennen, und der Beverly, die wir hier sehen. Und wir haben ja schon in der ersten Folge auch gesehen, dass wir eine andere Beverly zu sehen kriegen, der jetzt zum Beispiel auch keine Hemmung hat, einfach Feinde, die sie angreifen, zu töten. Aber da muss ich sagen, da haben die Feinde sie angegriffen. Das ist nochmal eine andere Situation, weil du verteidigst dich.
Ja,
und also das ist also, ja, ist also, ich finde, diese 20 Jahre können das halt nicht erklären.
Das nicht. Es ist eine Sache, zu der kann ich nicht viel sagen, weil ich keine Kinder habe. Ne? Vielleicht macht das was. Also wenn
das macht absolut was. Ne? Also die Eltern, die ich kenne, sagen, ja, die Eltern, die ich kenne, sagen halt, die sind dann wirklich super blind und denken nur an ihr Kind. Aber auch das, ich weiß nicht.
Ich find's auch schwierig. Ich find's auch schwierig, dass sie da ein Dilemma sieht und nicht sagt, ja, ich könnte hier ein Virus bauen, aber ich mach das nicht, weil das ist Genozid und wir müssen uns etwas anderes ausdenken. So, das ist schon mal ganz klar. Ne? Ich finde aber, dass die hier schon an der Stelle dieses Thema anschneiden, das kommt ja später auch nochmal wieder.
Genau,
ne? Ja. Finde ich super.
Genau, das wollte ich
also nicht aufnehmen, unabhängig von
du hier schon ein Foreshadowing genau. Hast. Ja,
ja, das finde ich total gut. Also unabhängig davon, wie die sich gerade verhalten, aber das ist schön gemacht einfach. Aber ich finde es auch komisch. Picard sagt dann ja auch irgendwie, ja, wir gucken da mal, wenn es soweit ist. Ob das jetzt ein moralisches Problem ist oder nicht, so als würde sich da irgendwie grundlegend an dem Problem was ändern. Nein.
Ich glaube,
nicht.
Der hat einfach keinen Bock auf die Diskussion. Ja, aber genau. Also wir ja. Ja, naja, gut.
Aber Mr. Moral himself, ne?
Ja, eben. Normalerweise, also ich meine, ja. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, es ist ja eben dieses Sankt Picard und ich habe ja gesagt, dass eigentlich diese Picard-Serie, die ganze Serie geht ja auch darum, und es hat auch Patrick Stewart selber gesagt, Picard ein bisschen von seinem Sattel runterzustoßen, und das finde ich auch gut, dass es gemacht wurde, aber das ist mir tatsächlich einen Schritt zu weit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, das ist eine Diskussion, die wir für diese Episode noch führen werden, weil ich weiß, dass es da wirklich ganz unterschiedliche Meinungen im Fandom gibt und ich habe das Gefühl, ich gehöre mit meiner Meinung tatsächlich zur Minorität, aber werden wir gleich noch sehen. Also, gehen wir mal weiter. Und zwar, Picard und Beverly diskutieren dann weiter, was sie denn glauben, was die Changelings eigentlich mit der DNA von Jack beziehungsweise mit der DNA von Picard denn möchten, mit den Überresten. Und zwar, glauben sie, dass ein perfekter Doppelgänger von Picard geschaffen werden soll, der dann eben am Frontier Day in die Rolle von Picard schlüpft, denn der ist ja eingeladen, um eine Rede zu halten. Und dass dann eben statt Picard dieser Changeling-Doppelgänger auftaucht und dann eben da einen Anschlag verüben kann oder was auch immer.
Ja, was für ein Plan. Das ist ein bisschen verrückt.
Ja, aber auch nicht wirklich kreativ, oder?
Ich finde es halt komisch, weil Picard ist einer von denen, die gerade von ganz Starfleet gejagt werden. Dass überhaupt noch irgendwer davon ausgeht, dass er da eine Rede hält an diesem Frontier Day. Also Starfleet wird nicht davon ausgehen, die Changelings, gut, dem kann es eigentlich egal sein, aber die müssten auch denken, dass den da keiner reinlässt. Ich verstehe es nicht.
Aber, und ich denke mir halt, wir wissen ja, dass Starfleet unterwandert ist von Changelings. Und ich glaube, die Changelings sitzen halt wirklich über die ganze Flotte und auch über das ganze Hauptquartier verteilt an Schlüsselpositionen. Und ja, Picard wird gejagt, aber ich glaube tatsächlich, dass da gar nicht die ganze Sternflotte drüber Bescheid weiß, sondern... Oder vielleicht auch über das Ausmaß. Also vielleicht haben die als Info auch nur Picard hat einen Shuttle geklaut. Das ist ja eigentlich, ja, oder die Titan oder was auch immer. Aber ich glaube also
boah, nicht. Boah, das ist ein Ding, ne?
Ich glaube aber nicht, dass sozusagen, dass alle da eingeweiht sind, die ihn jagen. Und deswegen kann man vielleicht, ich glaube, es gibt doch eine gewisse Geheimhaltungsstufe und dass man deswegen noch damit rechnen kann, dass Picard kommt. Also, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube.
Also für mich ist das zu groß, ne? Also die müssen Schiffe einsetzen, um das zu tun. Es gibt dieses Schiffsnetzwerk. Also eigentlich müssten alle hinter Picard her sein, aber ich akzeptiere es.
Gut.
Es ist, also.
Dann gehen wir weiter. Also Beverly vermutet eben, um diesen absoluten Doppelgänger, perfekten Doppelgänger zu schaffen, braucht man vielleicht Jacks DNA, um eben fehlende DNA aus den Picard-Überresten zu ergänzen. da habe ich noch kurz gedacht, ich hatte dann zwischendurch kurz vergessen, dass Picard ja mittlerweile ein einen synthetischen Körper hat, weil ich noch dachte, wieso entführen sie da nicht Picard? Ich verstehe es gerade nicht. Da ging mir auf, ach nein, verdammt, der hat ja keine DNA mehr. Habe ich total vergessen gehabt in dem Moment.
Und gehen die jetzt eigentlich davon aus, dass die quasi diesen Leichnam wiederbeleben wollen?
Das glaube ich nicht, sondern ich habe halt so verstanden, die haben halt die Überreste des Leichnams bedient, beziehungsweise da eben DNA draus extrahiert, denn wir wissen ja, dass Changelings ein Tropfen sozusagen reicht von einer Spezies, um dann daraus, weil die sind ja auch fit mit Klonen und solchen Dingen und DNA-Manipulation und so weiter, dass die das da eben direkt draus ziehen können. Also das wissen wir ja, dass sie da ein sehr großes Wissen haben, vielleicht sogar größer auch als die Föderation, ja, oder die Starfleet auf jeden Fall.
Die können Jemada bauen, die können Water bauen.
Also. Ja, ich finde, das klingt bisher alles halbwegs vernünftig. Jetzt geht es weiter. Sie haben keine Verbündeten, sie sind völlig alleingelassen und auf sich zurückgeworfen. Was können sie jetzt noch machen? Vielleicht tatsächlich sich mit Data, beziehungsweise ich nenne ihn ja immer Kombi-Data.
Sehr guter Ausdruck. Kombi-Lore wäre aber genauso.
Ja, genau. Also sich mit Kombi-Data in Verbindung setzen, den nochmal anschalten und fragen, ob er weiß, was denn die Changelings denn mit den Überresten anfangen möchten. Und da frage ich mich, woher soll Data das denn wissen? Also ich finde es ja so großartig. Ach, wir fragen einfach Data, der weiß das. Woher soll er das denn wissen? Data war nichts anderes als ein Manifest. Also der hat nichts anderes als die Info, wo, was, wie in der Daystrom Station steht, gehabt. Später erfahren wir ja erst, dass die Daystrom Station für Vedic ja quasi ihr Gefängnis war. Und weil ja Data die Daystrom Station mehr oder minder geleitet hat, hat er das Wissen. Aber in dem Moment in der Folge können die das ja gar nicht wissen, dass er das weiß. Deswegen finde ich das überhaupt total, ich finde also diesen Schritt dann zu sagen, ja, dann fragen wir einfach Data, der weiß das bestimmt, nicht wirklich in sich logisch. Oder habe ich was verpasst?
Das Einzige, was ich mir jetzt so zusammenreimen würde, ist, er muss ja irgendwie von diesem Diebstahl mitbekommen haben, aber nee,
also du meinst, recht, dass er irgendwas an mehr Wissen hat? Ja,
dass
okay.
Er da spekuliert oder keine Ahnung, aber die, das ist schon sehr unrund.
Also so ein bisschen fischen nach Informationen. Der Einzige, der jetzt noch irgendwas an Infos haben könnte, wäre vielleicht Data, okay, weil er dabei war. Okay, gut.
Oder vielleicht hat er auch, ich weiß nicht, wie viel darüber bekannt ist, was in Daystrom Station so passiert.
Ja, also ich glaube nichts. Ne? Also es ist ja schon eigentlich eine Blackside.
Tja, also aber eigentlich ist das ja auch ein Forschungsinstitut.
Naja, die Daystrom Institute, aber ich glaube, die Daystrom Station, ich weiß nicht, naja.
Na, man denkt einfach, ja, da war so viel Wissen in dieser Station und er kann da sich hier irgendwie was zusammenreimen. Keine Ahnung, ich find's auch nicht gut.
Sie versuchen es dann eben und versuchen eben Data wiederherzustellen, beziehungsweise ihn anzuschalten. Geordi hat mit seiner Tochter Alandra eben jetzt an Data gearbeitet und festgestellt, es gibt wohl Data und Law, die als aktives Bewusstsein eben in diesem Körper zusammen sind, aber die sind geteilt im Körper. Er hat dann eben so ein Bild an die Wand geworfen von dem Inneren von Data, wo man wirklich im Gehirn so eine linke Hälfte,
eine
blaue Hälfte, eine rote Hälfte, also um es wirklich ganz klar auch für den letzten idiotischen Zuschauer zu machen, aufgemalt ist. Sprich, die beiden Bewusstseine, die sich da eben den Körper teilen, aber nicht miteinander verschmelzen können, weil wohl, vermutet zumindest Geordi Soong, die Angst hatte, dass Loa das komplette Bewusstsein von Data vereinnahmt und damit Data quasi auslöscht. Interessanterweise sagt er, weil es befindet sich ja in diesem Kombi-Data ja nicht nur Lore, sondern auch noch Soong und Before und auch Lal. Und er hat gesagt, Soong und Before sind nur als Erinnerungsdateien in Data vorhanden. Lal wird komplett unter den Tisch fallen gelassen. Und wie gesagt, Lore und Data teilen sich halt jetzt diesen Körper und das Gehirn halt 50-50.
Also die beiden sind das Bewusstsein quasi, ne?
Genau, das genau.
Ist nur noch eben.
Aber auch ein Bewusstsein,
und R2-D2 auch. Data macht jetzt so lustige Geräusche.
Haha. Aber eben auch zwei Bewusstseine, die um die Dominanz im Körper betteln. Hier haben wir, apropos Dominanz, ja. Dann wird eben Kombi-Data angeschaltet. Und hier haben wir wieder ganz klassisch den Switch von Data zu Lore und wieder zurück. Und da merkt man eben diese Dominanz, die die entsprechenden beiden Charaktere versuchen, über den Körper zu bekommen. Aber es scheint eben so, dass Lore der Stärkere ist und da eben mehr oder minder gewinnt. Und hier auch ganz wunderbar Brent Spiner, der sich die Seele aus dem Leib spielt, muss man wirklich sagen. Wir haben einen Data, einen Kombi-Data, der wirklich mitten im Satz von Data zu Lore switcht. Mit der Mimik, mit der Betonung. Es ist wirklich ganz unglaublich. Und ja, das wird, ich sag jetzt mal, für den Anführungszeichen idiotischen Zuschauer, der eben das nicht so doll versteht, noch mit Soundeffekten unterlegt, aber das hätte es eigentlich nicht gebraucht.
Also das hat er auch immer noch drauf. Er hat auch genau diese Rollen drauf. Also das ist ja der gleiche Lore wie vor 30 Jahren.
Ah, ja, ja. Hm.
Also passt total gut. Ja, man sieht es auch direkt. Das finde ich auch gut, dass da nicht irgendwie drumrum gemacht wird und Lore versucht sich irgendwie zu verstecken oder so. Nee, Fakten auf dem Tisch. So ist das jetzt und damit müssen wir jetzt leben.
Hier übrigens auch interessant, als sie Data aufwecken, also Kombi-Data, fragt, ist ja zuerst Data das Bewusstsein, dass wir begegnen, und da fragt er auch direkt nach dem Aufwachen, ob er denn noch auf der Scimitar ist, also das Schiff von Star Trek Nemesis, auf dem er ja als letztes angeschaltet war, beziehungsweise auf dem er in Anführungszeichen gestorben ist. Und das fand ich auch eine schöne kleine Referenz hier, weil das eben das letzte Mal war, dass wir Data begegnet sind.
Also das ist ja schon spannend, weil dann ist er ja nicht mit der Info gefüttert worden, dass er danach quasi nochmal gestorben ist. Ne?
Also die gibt es wohl auch. Es gab so eine Diskussion im Fandom, die ich gesehen habe, wo es hieß, die müsste auch da drin irgendwo schlummern. Die war zu dem Zeitpunkt wohl irgendwie nicht aufrufbar oder so, keine Ahnung.
Ja, ja, nee, ich finde es nur spannend. Also finde ich jetzt gar nicht schlimm oder so, sondern einfach interessant.
Dann natürlich Lore, der dann ziemlich höhnlich ist und eben auch die Crew verhöhnt. Sie sei also Picard, er sei so alt geworden. Und dann eben aber auch Alandra, die ja mit Lore bzw. Data ja überhaupt keine Beziehung hat, sondern nur die Erzählung ihres Vaters kennt, und dann fragt, war Lore immer schon so schwierig, böse, ja, also ich weiß nicht genau. Und dann eben Lore, der dann einfach ganz wunderbar sagt, did the tree move or did the apple just fall far from it? Also es gibt ja so dieses, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, genau, also, ja. Oder ist der Apfel einfach ganz weit vom Stamm runtergefallen, ja, also nach dem Motto, du bist nicht so intelligent wie dein Vater, hat der Baum sich bewegt oder fiel der Apfel nur weit vom Stamm? Das ist wirklich auch, ich fand's auch großartig, so diesen, und dieses Sarkastische, und weißt du was, man will ja eigentlich keine Sympathie für Lore haben, aber ich habe Lore total gefühlt, als sie dann eben fragte, war immer schon so bösartig? Und er so, wenn du jahrzehntelang immer wieder mit diesem hochmoralischen, Superhelden irgendwie konfrontiert wirst, also wenn du ständig eben mit dieser Supermoral konfrontiert wirst und alles immer besser als du und moralischer als du und so weiter, dann würdest du auch irgendwann kotzen, so nach dem Motto. Und ich habe so gelacht, weil man versteht ihn so gut, oder? Wenn du ständig von so, ja, besseren Typen umgeben bist, die immer moralisch höher stehen und besser sind als du und irgendwie immer dem guten Pfad folgen, ja, dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Ich kann Lore schon verstehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, und dann steht die da auch sofort wieder, ne? Also ich meine, der ist ja abgeschaltet worden, der ist auseinandergebaut worden, dann wird er zusammengebaut, wieder aktiviert und da ist er schon wieder Picard. ich könnte ja denken, das ist scheiße.
Ja, also deswegen, ich kann ein bisschen, kann ich Lore auch verstehen. Auch wenn wir natürlich Team Data sind, ist ganz klar.
Selbstverständlich.
Sie fragen jetzt eben nach, ob Data denn irgendwas ihnen sagen kann über eben diesen Diebstahl, und da haben wir auch wieder immer das Hin- und Her-Geswitche zwischen Picard und Lore, aber es kommt quasi raus, dass wohl Picard mit dem iromodischen Symptom diagnostiziert wurde, aber dass die Analyse, die dann Soong von den Überresten gemacht hat, nachdem er sozusagen Picard diesen synthetischen Körper gegeben hat, nahelegt, dass dies wohl eine Fehldiagnose gewesen ist, dass er gar nicht das iromodische Syndrom hatte, sondern etwas anderes in ihm ruhte. Aber und dann wird aber quasi abgeschaltet, beziehungsweise dann switcht es zu Lore und der sagt dann nichts mehr dazu. Also wir haben immer nur so eine Halbanalyse. Wir wissen also jetzt, irgendwas gibt es in Picard und es ist wohl fehldiagnostiziert worden als iromodisches Syndrom, ist es aber nicht. Und dieses Etwas ist wohl auch in Jack. Ich frage mich halt, wenn es genetisch ist, was auch immer da Picard in sich trägt, aber wenn es was ist, was genetisch vererbbar ist und das vermuten wir jetzt ja, weil ja auch Jack mit ihremodigem Syndrom diagnostiziert wurde, dann könnte man sich fragen, warum denn die gleichen Symptome, die Jack zeigt, nicht auch schon in Picard aufgetaucht sind. Ich könnte mir aber vorstellen, weil wir ja hier auch so viel über Evolution und so weiter gesprochen haben, dass vielleicht, wenn es irgendwas ist, was genetisch vererbbar ist, dass das sozusagen von Generation zu Generation stärker wird oder sich weiterentwickelt. Und dass deswegen vielleicht Jack Dinge wie telepathische Ansätze und so weiter zeigt, die noch nicht in Picard durchgeschlagen sind. Also wie sagt man, wenn so ein ja genetischer, wie heißt es denn? Rezessiv und genau, wenn sowas rezessiv ist, ja, also sowas dominant, wie blaue Augen oder so, weißt du, sowas. Genau, genau, richtig, da haben wir wieder Dominion. Es wird immer besser mit dem Titel. Also ich könnte mir vorstellen, wenn es wirklich darauf hinausläuft, dass es irgend sowas Genetisches ist, dass deswegen Jack eben vielleicht es hat und Picard nicht. Ja. Aber dass der Grund in beiden gleich ist.
Ja, oder Jack hat noch eine Zutat, die noch dazu muss, damit dann...
Vielleicht sogar auch tatsächlich durch Changeling aktiviert. Weil ich habe immer noch die Theorie, dass da irgendwelche Changelings noch mit im Spiel sind. Ja,
Ja, ich auch. Oder er ist ein Wechselbalg im wahrsten Sinne des Wortes.
Vielleicht, ja. Aber dann frage ich mich, und dann habe ich immer noch das gleiche Problem, aber Beverly hat ihn doch auf die Welt gebracht. Also wie kann sie dann diese Erinnerung und all das haben? Das weißt du, weil das also weil ein Wechselbalg wird ja quasi nach der Geburt ausgetauscht. Ja. Ach so, das könnte natürlich sein. Ach, ich weiß auch nicht. Aber also irgendwas ist da auf jeden Fall.
Beverly kann nicht mal ein ihremodisches Syndrom richtig diagnostizieren. Also.
Naja, aber das wird wahrscheinlich so ähnlich sein. Wir haben ja auch so Krankheiten, wo die Symptome halt einfach so ähnlich sind, dass man das halt nicht weiß. Und vor allen Dingen, wer weiß, was es eigentlich ist. Vielleicht ist es ja was so noch nie diagnostiziert wurde. Naja gut, also auf jeden Fall ist das schon sehr spannend. Da wird uns ein bisschen was zum Fraß vorgeworfen, sozusagen, hier, es kommt noch was.
Müssen wir jetzt auch erstmal hinnehmen, ne? Also das kann ja irgendwie alles und nichts sein. So.
Schön endet die Szene noch, als dann Geordi und Picard sich eben nochmal über Data unterhalten und sagen, wir würden ja versuchen, Data Herrscher dieses Körpers zu machen und sein Bewusstsein sozusagen als das Hauptbewusstsein zu installieren, aber, und das sagt ja auch Geordi, er befürchtet, dass er das eben nicht schafft, also dass es über seine Fähigkeiten hinausgeht und er hat Angst, wenn er diese Barriere entfernt zwischen Lore und Data, dass Lore dann sozusagen komplett übernimmt und dann wäre Data wirklich komplett und für immer verloren und das würde er nicht ertragen, also er würde es nicht ertragen, seinen Freund nochmal zu verlieren und dann sagt Picard ja auch, ich auch. Und dann dachte ich so, krass. Oh mein Herz. Also das war sehr, sehr schön. Ja.
Das war sehr schön, schön. Also ehrlich auch so. Habe ich den sofort abgenommen. Sie würden Lore ja auch vernichten, ne? Also could we free Data by erasing Lore, fragt Picard. Findest du das okay?
Das ist natürlich wieder so eine Frage jetzt. Wir stehen ja hier die ganze Folge über vor der Frage, vernichten wir die eine Alien-Spezies zugunsten einer anderen oder in diesem Fall ein Bewusstsein zugunsten einer anderen. Also theoretisch nein. Aber das ist natürlich, aber in dem Fall ist die Frage natürlich, würden sie dann Lore wirklich vernichten oder würden sie ihn nur sozusagen in den Keller sperren? Weißt du?
To erase is to erase, ne? Und nicht to lock. Also vernichten und einsperren ist
wahrscheinlich
Ja, ich finde ja immer spannend, wie die mit Lore so umspringen, auch dass die den einfach auseinandergebaut haben. Das ist ja im Prinzip auch schon eine Todesstrafe.
Ja.
Ja, aber dann müssen wir wohl so hinnehmen, ne? Ich will das Tuvix fast nicht aufmachen.
Ich wollte nämlich gerade sagen, das war ja was du noch so als Stichwort in die Runde geschmissen hast. Und das übrigens auch Tim Russ beim Ready Room in die Runde geschmissen hat, weil er erzählt hatte, gar nicht bezogen auf diese Folge, sondern er hatte halt erzählt, er meinte, die Folge, auf die er am meisten angesprochen wird von Fans in den letzten 20 Jahren, ist tatsächlich die Folge Tuvix. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen. Von sie hätten ihn retten sollen bis hin, sie hätten ihn nicht retten sollen, was auch immer. Er selber hat gesagt, er hat da eine sehr klare Meinung zu. Er ist der Meinung, dass Janeway richtig gehandelt hat, weil nämlich auch Tuvok Kinder hat und sich fortpflanzen kann, während Tuvix das nicht kann. Also Tuvix ist ein einzelnes Lebewesen, das auch nicht in der Lage ist, sich fortzusetzen, also fortzupflanzen. Und er ist der Meinung eben, sie hätte richtig gehandelt, aber es sei eine schwierige Entscheidung gewesen und so weiter und so fort. Also da hat er tatsächlich etwas länger auch über diese Tuvix-Folge gesprochen, was ich sehr interessant fand. Übrigens auch noch sehr schön, das wollte ich vorhin noch sagen, das habe ich vergessen. Tim Russ ist ja auch einer der Schauspieler, der immer sehr, sehr das Fandom unterstützt hat, auch nach Voyager. Also er hat ja zum Beispiel, wenn er angefragt wurde und so, er hat in vielen Fanprojekten mitgearbeitet, auch also Fanfilme, wo er auch aufgetaucht ist. Er hat immer Fanprojekte unterstützt und hat sich immer sehr engagiert im Fandom auch dafür, dass eben einfach auch Voyager oder dieser Geist von Voyager weitergetragen wird. Und der seit Jahren sagt er auch, er möchte gerne die Rolle von Tuvok auf jeden Fall wiederholen und er würde auf jeden Fall als Gaststar kommen und so weiter. Also das war immer einer, der die Flagge hochgehalten hat über die vielen Jahre hinweg. Und deswegen hat mich das jetzt besonders gefreut, dass er die Chance bekommen hat, zumindest hier Tuvok nochmal kurz zu spielen.
Ja, wie gesagt, mein Herz hängt an Voyager so ein bisschen und ich habe mich super gefreut. Und ich finde, Tuvok ist auch einfach ein toller Charakter. Also da kannst du viel mit anfangen, mit dem kannst du viel erzählen. Also schön, dass er das hier nochmal machen konnte.
Gut, aber das war ein kurzer Ausflug, denn die nächste Szene ist dann auf der Shrike. Wir haben also Vadek im Gespräch mit dem Gesicht, TM.
Genau, ja. Genau. Mit dem Kopf, was auch immer.
Sie erzählt ja also, sie spricht von Picards Companions, also ganz klar in dem Fall sind Will und Troya gemeint. Die scheinen der Tortur, den sie ausgesetzt sind, standzuhalten, denn Vadek sagt ja zu dem Gesicht, sie sind loyaler, als sie gedacht hätte und sie wird wohl die Info, die sie braucht, nicht aus ihnen herausbekommen, bevor Frontier Day eben da ist. Also auch die Changelings sind on the clock, also haben auch eben eine Timeline, die sie einhalten müssen. Und das Gesicht droht eben Vadek, dass sich ihre Spezies als nutzlos herausstellen wird, wenn Vadek es nicht schafft, die Infos über Picard rechtzeitig eben an das Gesicht zu weiterzugeben. So wie dieses Gesicht, ne? Ja, aber so wie dieses Gesicht spricht, genau, impliziert es ja mehrere Dinge. Zum einen hat man das Gefühl, das Gesicht kontrolliert Vadek, das hatten wir schon öfter. Jetzt ist es aber so, dass dieses Gesicht wohl auch, es wird ja wütend und scheint tatsächlich irgendeinen Einfluss auf Vadek zu haben, weil die scheint Schwierigkeiten zu haben, ihre Form zu halten. Also da kommen immer wieder so Wellen von flüssig sozusagen, die sich durch ihr Gesicht durchwellen. Und man hat das Gefühl, das ist das Gesicht, dass die Kontrolle dazu zu haben scheint und sie irgendwie, ich weiß nicht, straft oder sie flüssig machen will, was auch immer. Also offensichtlich gibt es da Probleme, dass sie ihre Form hält. Und zum anderen die Art und Weise, wie dieses Gesicht über die Changelings spricht, impliziert ja, dass es sich selbst nicht als Changeling sieht. Oder zumindest als höher gestellt oder fortgeschritten in irgendeiner Form als die Changelings. Und jetzt ist halt die Frage, gibt es diesen großen Big Bad noch hinter dieser Vadek-Gruppe oder, das war ja eine von meinen Theorien, ist dieses Gesicht tatsächlich eine Halluzination von Vadek, die einfach irre ist?
Ja, also wir erfahren ja später noch über Vadeks Hintergrund. Ich meine, dieses Gesicht ist ja abfällig ihr gegenüber und auch den Changelings.
Ja, und ich meine, es ist ja aber auch eigentlich ein Stück ihrer Hand. Also das ist ja auch total crazy.
Ja, nee, also was ich meine ist, es kann auch schon tatsächlich sein, so wie du das sagst, dass sie gerade mit der Vorgeschichte, die sie hat, diese Erniedrigung, die sie selbst ja ganz intensiv zugefügt bekommen hat, dass sich das da sozusagen manifestiert. Ne? Dass das wirklich ein Teil von ihr ist, den sie so auslagert und der sie dann auch erniedrigt, weil sie sich so fühlt. Das ist durchaus möglich. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Oder ist es halt wirklich der komische Bad Guy im Hintergrund? Ich meine, ich habe das auf Standbild gemacht und ich bin da um dieses Gesicht rumgelaufen. ich hab halt überlegt, kann ich irgendwas festmachen? Sehe ich ein spitzes Ohr? Oder
ja. Ne?
Aber ne, es ist völlig unmöglich, da irgendwie was rauszulesen. Ich glaube, das sollen wir auch nicht können.
Naja, es hat halt so eine Schädelform schon, aber die ist halt annähernd menschlich, aber gut.
Ja. Ich muss schon an Ghost Rider denken, hier mit Nicolas Cage.
Ja, mit so flammenartig, ja.
Genau. Aber nee, also ich glaube, das ist total 50-50. Ich habe nichts, was ich jetzt höher gewichten würde. Ich finde beides total möglich. Und nichts weist irgendwie in die eine oder andere Richtung, das ist beides klar. Ich hatte schon überlegt, irgendein Worter, der sich rächen will an den Gründern und deshalb vorschickt oder so, aber es kann halt einfach alles sein, ne?
Also, ja. Das ist das Problem, das wir gerade auch in dieser Folge, finde ich, haben. Es kann halt einfach alles sein. Ja, Wahnsinn. Naja, also natürlich würde ein großer Big Bad zur, ich sag jetzt mal, TNG-Mentalität passen und wir bräuchten theoretisch dann noch eine Figur, eine Verräterfigur, also eine Figur, von der man es nicht erwartet, die der große Verräter ist, damit wir noch diesen Moment bekommen. Weißt du?
Also Beverly.
Zum Beispiel, also wie gesagt, mein ja. Money ist on Beverly, aber wir werden ja. sehen. Vielleicht kommt ja dann also, auch noch irgendein Cameo-Auftritt von irgendwem, von dem wir es gar nicht erwarten. Ich meine, es wird jetzt nicht Janeway sein, aber irgendwer so in der Art, weißt du? Cisco wäre natürlich geil, aber ich hoffe ja, nicht, weil nee. Wir lieben Cisco. Also ja.
Ich finde so vom Geschmack her, ich finde, wir sind ein bisschen spät dran, jetzt noch wen da einzuführen. Der ja auch irgendwie ein Motiv haben muss oder so.
Theoretisch ist es ja aber schon eingeführt durch das Gesicht. Es kriegt dann halt jetzt nur ein anderes Gesicht.
Ja, aber ich werde da schon näher bei deiner Theorie, dass Verdict das irgendwie selber ist. Ich finde, da gibt es ja auch so eine schöne Spiegelung dann in Combidata, der ja auch irgendwie mit Persönlichkeiten ringt und so. Also fände ich schöner.
Und natürlich, aber was man nicht vergessen darf, Verdict spricht ja auch immer alleine mit dem Gesicht. Also sie ist ja immer alleine ja, mit genau, ja. ja.
Eben, also das passt. Und du sagtest ja, ne, Metallas sagt, wir dürfen jetzt vor den nächsten drei Folgen gar nicht jetzt
richtig. Hm,
also das spricht natürlich mehr dafür, dass da jetzt nur irgendwie so ein großer Knall aus dem Hut gezaubert wird. Das ist Barclay.
Aber Metallus hat auch gesagt, und das war ja eben auch der Grund, weshalb ich überhaupt erst gedacht hatte, dass es vielleicht wirklich so eine Manifestation ihrer eigenen Psyche ist. Er hat gesagt, Verdict hat keine besondere Hand. Weil ja alle dachten, was hat die denn da für eine Hand? Weil ja alle dachten, wow. Und er hat halt gesagt, er kann bestätigen, Verdict hat keine besondere Hand. Aber das heißt ja noch gar nichts. Also, ja,
Aber ich hatte das eigentlich mehr so interpretiert, wie, ja, so kommunizieren die halt, ne? Also, die haben da halt diese Schale und schmeißen da was rein und so. Aber stimmt, ja, das kann natürlich sein, dass sie sich das wirklich ganz krass einbildet.
Also ich habe gedacht, das wäre vielleicht so eine Art Kommunikation mit dem kleinen Link. Ich habe es immer großer Link und kleiner Link genannt. Aber jetzt wissen wir ja, dass der kleine Link im Grunde sie ist. Also sie ist ja dafür zuständig, diesen Link überhaupt aufzubauen. Und deswegen kann das gar nicht...
Ja, sie hat es angefangen.
Quasi, ja, ne? Naja, gut.
Oder es ist so ein Kombi-Bewusstsein, dieses... Links, das sich formt. Aber gut, wir werden sehen.
Aber es ist schön, ich liebe Theorien. Ja. Es geht weiter. Wir sind mit Jack und Sydney im Turbolift, wo Jack eben diese telepathischen Fähigkeiten entwickelt, beziehungsweise die sich eben durchsetzen und er hört dabei Sydneys Gedanken. Und
Tom.
Aber ganz ehrlich, also muss denn dieses Love Interest hier noch aufgebaut werden?
Da wird es in der Academy-Serie ausschließlich. Ja, nee, ja, kann man machen, finde ich. Also ich fand es jetzt nicht so super extrem.
Ich brauche kein zusätzliches Love Interest, aber gut.
Ich auch nicht.
Ja, also ich meine auf der anderen Seite.
Wir brauchen das und dafür ist es schön zurückhaltend.
Ja, ich glaube übrigens, dass Sydney seine Augenfarbe nicht erkennen kann, denn später auch bei diesem Kampf hat er ja auch diese roten Augen und die scheint sie auch nicht wahrzunehmen. Also sie dreht sich ja dann jetzt auch nochmal, nachdem sie den Aufzug verlassen hat, um und guckt ihn an und da hat er ja, sehen wir, diese roten leuchtenden Augen, aber sie reagiert da gar nicht drauf. Deswegen weiß ich nicht, ob man das wirklich vielleicht einfach nicht erkennt.
Und sie findet seine Augen ja grundsätzlich sogar süß. Ne? Sie denkt, ah, oh, das ist alles. Ja, und, also das finde ich auch eigentlich ganz schön gemacht. Also dass sie seine Augen toll findet, aber wenn er rote Augen kriegt, dann wird er unheimlich. Das ist eigentlich schon ganz nett. Und ich finde, er flirtet auch ganz schön fortschrittlich. Also er sagt, ne, hast du Bock? Und wenn nicht, ist auch...
Ja, gut. Aber ich finde, das passt auch immer zu Jack, weil der ist halt so ein bisschen so ein Draufgänger und so. Ich finde, das passt total irgendwie. Aber ja, süß fand ich auch, kann er nicht erstmal meine Hand halten? Und so, ja, gut.
Ich meine, realistisch betrachtet, ich würde an der Stelle denken, ich frage sie, wenn wir aus dem Schlamassel raus sind.
Ne? Ja.
Nicht so die Situation im Allgemeinen, da irgendwie irgendwas anzubahnen, aber...
Es ist natürlich interessant,
so ist das nun mal.
Ganz generell interessant, dass wir hier leuchtende Augen haben, denn wir hatten in Star Trek ja an mehreren Stellen leuchtende Augen. Ich meine, gut, weil wir halt die ganze Zeit die Diskussion mit DS9 hatten oder die Referenzen zu DS9, habe ich natürlich kurz mal die Paargeister irgendwie ins Gespräch gebracht. Die würden hier, finde ich, aber inhaltlich von der Story her keinen Sinn ergeben. Aber es gibt ja noch andere Varianten. Also in TOS hatten wir ja auch irgendwie, ich glaube, Gary Mitchell hatte doch auch leuchtende Augen. Als ja,
so weiß.
Richtig, da war das nicht rot, sondern weißlich, eben als Zeichen dafür, dass also vom Intellekt her, von der Gehirnkapazität aufgestiegen ist sozusagen eine Ebene, dann ist hier immer noch die Frage, das glaube ich nicht, dass es das eine Rolle spielen wird. Wir haben ja aber auch immer noch Wesley, der im Grunde ja auch involviert ist in diese höhere Ebene von Bewusstsein. Ob da irgendwie irgendwas eine Rolle spielt, also die Wesen, ich meine jetzt nicht Wesley selber, aber so dieses Bewusstseinsebenen wechseln sozusagen.
Und sie haben die gleiche Mutter, also
ja.
Ne, also da ist vielleicht was dran. Also was ich ja ganz spannend finde, ist überhaupt das mit der Telepathie. So, wenn du mich von der Folge noch gefragt hättest, so, er könnte ein Changeling, ja. Mischling sein.
Oder ja, genau.
Haben, ne? Aber Telepathie ist neu. Das können Changelings nicht. So, das ist irgendwie eine Fähigkeit, die ist jetzt, da kommt noch was dazu, weißt du?
Ja, und die, ja, so, verstehe ich absolut. Ja, genau, verstehe ich. Also es muss irgendwas anderes sein. Grade. Genau, richtig.
Genau,
ja. Oder vielleicht tatsächlich Stichwort Evolution. Wir hatten das jetzt so oft schon und es war so oft, wurde so oft in den Mittelpunkt gestellt, dass hier vielleicht tatsächlich irgendwas sich weiterentwickelt auch. Ich meine, wir haben ja die Weiterentwicklung auch in Vardek durch äußere Einflüsse. Wer weiß, ob hier nicht auch dieser äußere Einfluss auf Jack eben, der Druck, der Stress, was auch immer, dazu führt, dass sich da jetzt was weiterentwickelt. Übrigens glaube ich tatsächlich, weil wir ja jetzt hier Telepathie bekommen haben als ein Stichwort, dass Troy hier dann für die nächsten Episoden, vielleicht für die übernächste oder so, die entscheidende Rolle spielt, dass sie da Jack irgendwie hilft, diese Fähigkeit unter Kontrolle zu bekommen.
Ja gut, da müssen sie erstmal befreien, ne? Aber,
richtig. Wir wissen, Spoiler, wir wissen, dass Marina Sirtis für die letzten drei Episoden wieder zurück war am Set. Die war ja vorher in Großbritannien und durfte nicht reisen wegen Corona oder konnte nicht reisen. Und für die letzten drei Episoden war sie wieder aktiv am Set. Das heißt, wir werden von ihr mehr zu sehen bekommen. Das wurde schon angekündigt über Twitter.
Ah, ich dachte nur für die letzte. Cool. Nee, das
also ich bin gespannt. Wichtig war diese Szene eigentlich, denke ich, nur damit etabliert wird, okay, er hat jetzt offensichtlich auch telepathische Fähigkeiten.
Krass.
Ja, genau. Wir nehmen das zur Kenntnis. Als nächstes bekommen wir ein Signal von Will gesendet, beziehungsweise ich blick da noch nicht so ganz durch. Also
ja,
ein Captain eines Schiffes hat die Möglichkeit, ein Distress, also ein Notrufsignal zu schicken.
Ja.
Und dieses Signal zeigt, also findet immer das Heimatschiff. Das heißt, in dem Moment wird also demjenigen, der das Signal rausgeschickt hat, angezeigt, wo sich die Titan befindet. Und wir gehen ja davon aus, dass Will in Gefangenschaft von Vadek ist. Davon geht ja jetzt auch Picard aus. Und deswegen wissen sie in dem Moment, dass Vadek weiß, wo sich die Titan befindet. Deswegen sagen sie ja auch, oh, wir müssen unsere Position schnell jetzt ändern, weil sie sich ja jetzt offensichtlich auf den Weg zu uns machen. Aber gleichzeitig wird dieses Signal von einem Captain nur dann rausgeschickt, wenn er, also ist das das Zeichen, dass der Captain gefangen genommen wurde oder also kompromittiert ist.
Ja, das habe ich auch nicht, also ich habe es
mir nochmal verstanden.
Also ist das jetzt kompromittiert, weil Vadik.
Na, also man glaubt es halt generell, dass der Captain ne? kompromittiert
ja,
ist. Und man weiß aber nicht,
ne?
wie. Ob er gefangen wurde, ob er irgendwie, also aber auf jeden Fall ist er kompromittiert. Das heißt also, sie wissen, der Captain ist in irgendeiner Form in Gefahr. Man kann nicht mehr auf ihn vertrauen und nicht mehr seinen Befehlen gehorchen. Und auf die andere Seite weiß aber jetzt auch, wo das Schiff ist. Also das ist sozusagen, also ich glaube, das ist das, was dieses Signal aussagt.
Ja, denk ich auch, ja. Ich will nicht
das
wissen,
Ding ist aber,
wie die das schicken. Ja.
Genau, also ich meine, wir kriegen, das ist also die Bestätigung im Grunde von Picard oder für Picard, dass also Will kompromittiert ist und man kann sich ja jetzt denken, dass kompromittiert in diesem Fall bedeutet, er ist in Gefangenschaft.
Ja.
Trotzdem weiß noch kein Mensch, dass Troy auch in Gefangenschaft ist. Und ich hatte eine kurze, was heißt eine Diskussion, aber ich hatte auf Twitter das Gespräch, dass jemand meinte, toll, dass auch kein Schwein auf der Titan mal auf die Idee kommt, Diana darüber zu informieren, dass ihr Mann verschollen ist. Und da habe ich gesagt, stimmt,
ja,
aber
stimmt.
Ich finde, das ist dadurch erklärbar, dass die Titan halt gerade in also absolutem Blackout-Kommunikation ist. Das heißt, die kommunizieren mit niemandem aus zwei Gründen. Erstens möchten sie, wäre meine Vermutung, Diana und das Kind eben nicht zur Zielscheibe der kompromittierten Föderation machen, also von Starfleet, die ja sie da irgendwie, das war ja die gleiche Problematik mit Jordi und seinen Töchtern, dass Jordi Angst hatte, Starfleet würde sich sozusagen rächen an ihm. Also ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, dass sie ja auch gleichzeitig nicht das Risiko eingehen möchten, dass sie durch so eine Kommunikation entdeckt werden. Also ich glaube, die zwei Sachen spielen da eine Rolle, weshalb sie Diana nicht Bescheid geben. Aber eigentlich schon ziemlich ätzend.
Ja gut, aber das war ja genau das Problem hier, als sie da mit Tuvok gesprochen haben. Da ist das Signal auch zurückverfolgt worden. Also das kann ich total verstehen.
Ja, also ich finde, dadurch kann man das erklären. Aber ich verstehe die Kritik natürlich auch, wenn einer sagt, toll, keine Sau mit Diana. Ja.
Ich meine, man könnte noch ein größeres Fass draus machen. Die könnten natürlich auch in die ganze Welt blasen, dass das Starfleet kompromittiert ist. Ne?
Ja, natürlich. Aber die Frage ist
natürlich,
wer glaubt
auch,
es ihnen? Ja.
Ja.
Das nächste, was wir sehen, ist ein Gespräch zwischen Jack und Picard. Da finde ich sehr gut, dass Jack sich tatsächlich, weil er hat ja jetzt entdeckt, dass er diese telepathischen Fähigkeiten hat, dass Jack sich tatsächlich an Picard wendet. Natürlich auch als Quelle, weil Picard hat ja viele Jahre mit dem Irromodischen Syndrom gelebt und Jack denkt ja immer noch, er hätte das und deswegen wendet er sich an Picard. Ich finde super, dass er sich an ihn wendet, weil er ja doch immer versucht hat, Distanz zu ihm zu bewahren und das macht er in diesem Fall auch, denn er nennt ihn Admiral. Also man merkt immer, dass er versucht sozusagen schon über die Bezeichnung Distanz zu wahren, aber die reine Tatsache, dass er sich eben an ihn wendet, um sich Rat von ihm zu holen, finde ich, ist schon ein großer Schritt eben auf seinen Vater zu.
Das ist auch genau das Richtige, ist auch klug und ich finde es auch gut, dass die direkt auspacken und nicht irgendwie Informationen zurückhalten, weißt du, so wie in so einer billigen Sitcom.
Ja, dann das
der
ist
Gag,
ja wirklich,
der Gag ist, womit hätten die mal miteinander geredet und wäre
genau.
Gar nichts passiert, aber, ne, aber...
Genau, wo alle mal sagen, Leute, redet miteinander.
Genau, ja. Find ich super, dass sie das machen. Das macht es nicht so pseudospannend, ja.
Klar geht er in erster Linie zuerst zu Beverly als Mutter. Also das finde ich ja auch, hatten wir schon drüber geredet, dass natürlich die Beziehung zwischen Beverly und Jack, die hier gezeigt wird, ganz großartig ist, dass eben auch der Sohn wirklich der Mutter vertraut, auch noch im Erwachsenenalter. Aber dass jetzt scheinbar dieses Vertrauen auch ausgeweitet wird auf Picard. Und dann haben wir natürlich aber wieder einen sehr, sehr Opferrollen-Jack. Also so laut dem Motto, People sterben für mich und ich bin es nicht wert und ich sollte mich ausliefern. Und Picard, der dann natürlich sagt, übrigens nicht das erste Mal, er wollte sich ja schon mal ausliefern, also um eben die anderen natürlich zu schützen. Aber Picard sagt dann auch ganz klar, es würde überhaupt nichts bringen, wenn du dich ausliefern würdest. Es würde wahrscheinlich sowieso am Ende also dazu führen, dass Valik macht, was sie will. Und dann natürlich aber auch noch Jack, der dann eben auch nochmal ein bisschen beschreibt, der eben sagt, ich habe mich immer anders gefühlt, als ob etwas mit mir falsch wäre, ganz tief in mir drinnen. Und da werden wir schon alle hellhörig, weil wir denken, oh, tief in dir drinnen, vielleicht da, wo das irromodische Syndrom liegen könnte, irgendwas scheint da ja nicht zu stimmen.
Ja, ja, also der merkt auch was. Der weiß nicht was, aber der merkt was. Ne?
Ja, und da war eben mein Gedanke, wir haben ja diese Szene gehabt über die Albträume, die er als Kind hatte. Und die Vermutung war ja zuerst gewesen, dass das der Zeitpunkt war, wo die Changelings vielleicht irgendwie ihn invadiert haben oder ausgetauscht haben oder was auch immer. Aber jetzt ist meine Frage, wenn es tatsächlich eine genetische Fortentwicklung von etwas ist, was genetisch in ihm schlummert, könnte es sein, dass sich vielleicht in dem Alter schon die ersten Symptome dessen manifestiert haben und der deshalb die Albträume hatte. Also zum Beispiel vielleicht erste Anzeichen von telepathischen Fähigkeiten, die sich in seine Träume gelegt haben. Dass er das, was er geträumt hat, dass das vielleicht Gedanken waren, Gespräche waren von Leuten um ihn drumherum oder weißt du, also sowas irgendwie. Also dass das sozusagen die ersten Symptome dessen waren.
Ja, oder irgendwas wächst in ihm heran und das sind so die ersten Sachen und das wird jetzt immer mächtiger. Ne, und bricht sich Bahn und das hat halt einfach, dauert halt 20 Jahre oder wie auch immer. Ja. Ne? Ja, so wirkt das, klar. Also ich glaube nicht, dass die uns das erzählen und das hat nichts damit zu tun.
Nein, das stimmt schon. Aber es ist natürlich wieder, wir haben sehr viel Foreshadowing hier drin, das stimmt schon.
Ja. Total.
Dann haben wir die nächste Szene und zwar in diesem Gespräch mit Jack kommt Picard da zu einem Plan, nämlich sie wolle mit der Titan Vedic eine Falle stellen. Also Vedic ist ja jetzt auf dem Weg zu Titan. Durch dieses Distress-Signal eben können sie die Titan ja orten. Und jetzt ist es so, dass irgendwo, das war so schön irgendwie angegeben, was stand da irgendwie Weltraum, Open Space oder sowas, gell?
Alpha Credent, Open Space.
Ja,
das
genau.
Ist die beste
also hätte man auch einfach lassen können oder irgendwo im Weltraum. Irgendwo. Die Angabe brauche ich nicht.
Es könnten noch drei andere Quadranten sein.
Also ganz großartig, aber ich glaube, man wollte einfach nur deutlich machen, sie sind nicht mehr auf diesem Schrottplatz eben. Ich glaube, darum ging es in erster Linie. Naja, und dann stellen sie eben der Shrike eine Falle. Die Titan wirkt, als wäre sie gestrandet. Die läuft ja auf, ich sage jetzt mal, Notstromaggregat. Der Warp-Antrieb ist irgendwie abgestellt. Man kann keine Lebenszeichen orten. Und Vedic fliegt dann eben rüber mit einem Außenteam, mit der Crew.
Ja, Moment, also die haben sich auch noch ein vulkanisches Schiff gekauft vorher.
Ja, also die genau, richtig.
Wo auch immer sie es herhaben, aber es ist da. Die VSS Teplana, ich habe noch mal in Untertiteln geguckt.
Aber ist die identisch mit der VSS Teplana, die wir schon mal hatten im Star Trek-Universum? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Es gab ein Vorgängerschiff.
Ah, okay.
Das ist zerstört worden, ja. Und dann gibt es ja noch die Teplana Hutt, das war das Shuttle, was auf der Erde First Contact gemacht.
Also das ist dann wahrscheinlich einfach nur namentlichen Rückbezug.
Ja, genau.
Und ja, das vulkanische Schiff hat einen Notruf ausgesendet und offensichtlich ist ja dann die Titan zu Hilfe gekommen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ich krieg's gerade nicht mehr ganz zusammen.
Oder sie haben diesen Notruf gefaked.
Natürlich ist der gefaked, das meine ich ja, aber ja, ja. Ist der gefaked worden.
Achso, du meinst die Story, die er erzählt.
Richtig, ja, genau, so wirkt es dann auf Vardik. Auf jeden Fall sind jetzt beide Schiffe gestrandet und was ich gut finde, ist, dass ja wirklich Vardiks Handlanger um sie rum sagen, es könnte eine Falle sein. Und sie so, aber er ist direkt da, er ist direkt vor mir. Also dieses Verlangen eben, sie kann ihn quasi schon mit der ausgestreckten Hand fast berühren. Ja. Und dann macht sie sich ja eben auch mit dem Außenteam rüber zu Titan.
Und sie hat auch Druck, sie hat Druck von dem Kopf, sie hat Druck wegen des Ultimatums und so. Also das fand ich schon gut, dass sie da einfach auch nicht zu lange nachdenkt, sondern einfach macht.
Ja, und du meintest, dir hat besonders gut gefallen, wie diese Schiffe sozusagen sich gegenüberstehen, wie das gezeigt wurde.
Das war wieder genauso eine schöne Szene. Auch der Überflug dann mit dem kleinen Shuttle und so. Das war nichts Besonderes, also hat nichts zur Handlung beigetragen, aber es sah gut aus.
Ja, und dann haben wir natürlich ganz klassisch eigentlich so dieses Fallenstellen. Das kennen wir ja schon auch aus anderen Episoden Star Trek ganz generell. Jack taucht auf, Vardik sieht ihn. Es gibt ein Katz-und-Maus-Spiel, Jack haut ab, Vardik rennt und ihre Handlanger rennen hinterher. Und dann ist es am Ende so, dass wir eben feststellen, dass durch Geordi verschiedene Kraftfelder aktiviert werden, sodass am Ende Vardik in einem Kraftfeld gefangen ist. Aber dummerweise auch Jack und Sydney, weil dann Jack noch
zwischen
Jack
so schön zwei sagt,
ja, also zwischen, genau, rechts und links zwischen zwei Handlangern von Vardik, genau. Und dann Jack so schön sagt, they are trapped. Und dann irgendwie Sydney sagt, so are we. Ja, also so nach dem Motto, sie sind gefangen. Ja, aber wir leider auch. Also ein bisschen so, verdammt. Ja. Du hattest gesagt, das hat dich erinnert an 403 TNG Brothers, wo ja eben Data auch durch das Schiff läuft und dann eben diese Kraftfelder aktiviert. Schiebt. Genau. Mhm. Ja, stimmt.
Ist auch in Shownotes, glaube ich.
Genau, ja, ist alles verlinkt.
Kann man sich mal angucken. Ist ein bisschen andersrum, aber hat mich total daran erinnert.
Das stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen. Da dachte ich auch, schöne Parallele, genau. Ja, und ich meine, die Lösung ist natürlich jetzt, da sie ja rechts und links von Feinden bedroht werden und in der Mitte in so einem Kraftfeld gefangen sind, wäre die Lösung, dass man halt Jack und Sydney da einfach rausbeamt. Aber das stellt sich dann etwas schwieriger heraus, wie wir gleich noch erfahren. Denn Loa hat offensichtlich von Data das Bewusstsein übernommen und hat sich jetzt in die Schiffssysteme reingehackt. Also der ist ja noch mit dem Schiff verbunden. Wo man sich auch fragen kann, warum zum Teufel hat keiner den Stecker gezogen?
Genau.
Aber gut, das ist eine andere Frage.
Man kann doch mit Kraftfeldern umgehen. Da hätte doch noch eins hingekonnt. Ja.
Ja.
Egal.
Naja, gut. Convenient, ja. Convenience immer, die ist klar. Naja, wir haben dann eine Szene zwischen Vardik, Beverly und Picard. Denn Vardik ist mittlerweile ja bei Beverly und Picard angekommen. Und wird da ja also gefangen gehalten, quasi auf der, ist es die Krankenstation, weiß ich gerade gar nicht, aber da eben.
Schon, aber.
Ja, in so einem extra super tollen Kraftfeld, wie ja der Beverly noch sagt.
Genau.
Und hier aber auch interessant, Vardik dann ja mit diesen ominösen Aussagen von wegen, habt ihr schon rausgefunden, welche Physiologie euer Sohn eigentlich hat? Und dann ja auch dieses, er ist nicht für mich. Er sagt ja, du kannst ihn nicht haben. Und dann sagt sie ja, er ist nicht für mich. Genauso wenig, wie er für euch war. Alles sehr ominös, ja.
Das deutet dann ja wieder auf den noch höheren hin, ne?
Richtig, genau, das stimmt.
Jack bekommen soll oder wie auch immer.
Genau, ja, also alles sehr, sehr geheimnisvoll. Ja, und hier ist es jetzt aber so, während sie da eben in diesem Kraftfeld gefangen ist und sich unterhält mit Beverly und Picard, dass wir auch den Hintergrund von Vardik erfahren. Und hier muss ich sagen, alle drei Schauspieler, Vardik, also Amanda Plummer, Gales McFadden und Patrick Stewart, alle drei großartig. Amanda Plummer natürlich auch, ja. Ich meine, es ist natürlich in Anführungszeichen leichter, immer eine Note nur zu spielen. Und Vardik ist ja einfach irre die ganze Zeit. Aber sie spielt sie trotzdem richtig, richtig toll. Wir bekommen jetzt also hier den Hintergrund von Vardik. Und zwar wirft sie zum einen der Föderation vor Genozid vor. Und dass diese eben die Kur des Virus, den ja die Föderation entwickelt hat, den Changelings eigentlich gar nicht freiwillig geben wollte. Weil ja Picard als Verteidigung sagt, ja, aber wir haben euch doch die Kur gegeben. Und diese, ja, aber ihr wolltet eigentlich erst gar nicht. Und das stimmt, das wissen wir aus DS9. Ja. Ich meine, wie sagt man so schön?
Spannend, dass Picard das anders entweder
richtig,
anders
Geschichte wird von den Siegern geschrieben, sag ich nur. Ja. Und das wird natürlich dann schön glatt gebügelt durch Picard. Ja. Die Frage ist halt, vielleicht weiß es Picard auch nicht anders. Vielleicht ist das ja eben das, was die Föderation bzw. Starfleet eben erzählt. Genau. Wir erfahren dann eben den Hintergrund von Vadek, der dann so ein bisschen auch natürlich erklärt, warum sie so ist, wie sie ist. Also sie selbst ist natürlich ein Changeling und war mit 9 anderen kriegsgefangenen Changelings eben auf der Daystrom Station eingesperrt. Das heißt, Daystrom Station war ihr Gefängnis. Und dort wurde eben an ihr und den anderen 8 Changelings eben unter unmenschlichen Bedingungen experimentiert. Sie wurden gefoltert, etc., etc. Und so wie sie das erzählt hat alles, musste ich natürlich, und es liegt natürlich vielleicht auch daran, dass wir halt jetzt in Deutschland sind, musste ich sofort an Dr. Mengele und das Dritte Reich denken. Ja, also an diese unmenschlichen Experimente, die da eben durchgeführt wurden.
Und sie sagt ja noch mehr. Sie sagt ja, dass sie da zu Kriegsmaschinen gebaut werden sollten und so. Also
genau, also Ziel war, dass sie die perfekten Spione werden, die man einfach so in andere Spezies fallen lassen kann.
Das heißt, du entführst quasi den Gegner und willst ihn dann auch noch umerziehen, dass er in deinem Sinne arbeitet. Ne?
Völlig
dann,
irre,
was mir halt auch noch aufgefallen ist, wenn ich so zurück auf Deep Space Nine gucke, die Dimensionen, die diese Reagenzgläser haben, das sind keine erwachsenen Changelings.
Beziehungsweise, was ich halt gedacht hatte, ist, das wollte ich nämlich auch noch sagen, was ich gedacht hatte, ist, dass wir haben ja hier Quälerei, also dass einfach Teile der Changelings abgetrennt worden sind und in diese kleinen Gläser verbannt wurde. Also so wie eine abgehackte Hand oder ein abgehackter Arm oder so, weißt du, so.
Also, ja, es ist auf jeden Fall furchtbar grausam. Also das ist ja, fand ich auch total spannend, weil wir sehen ja nur diese Masse, ne, diese Glibbermasse. Und das heißt,
die kann ja aber auch nicht schreien. Also das ist ja auch
genau. Sie konnten sehr deutlich Folter zeigen, einfach.
Haben sie ja auch mit Säure und
Feuer
und
Das fand ich super krass und super spannend auch so aufgemacht und ist einfach furchtbar. Und da kann sich Starfleet auch gar nicht rausreden. Also das ist
absolut nicht, stimmt, überhaupt nicht. Ne?
Nein. Kriegsverbrechen, ganz klar. Und das hat für mich auch nichts mehr irgendwie mit Section 31 zu tun oder so. Das scheint einfach bei Starfleet gewesen zu sein.
Naja, gut.
Da sind Leute beschäftigt, die das abgenickt haben. Daystrom
Station ist, glaube ich, unter Leitung von Section 31.
Bin mir da nicht sicher.
Doch, weil...
Schon gar nicht zu der Zeit.
Na doch, weil als sie doch auf mit dem Außenteam, also mit Riker, Worf und Ruffy auf Daystrom Station sind, um das Manifest zu klauen, wo sie noch nicht wissen, dass es Data ist, da laufen sie doch an diesen ganzen Kammern vorbei und in jeder Kammer ist doch ein Experiment oder irgendwie, so Bilder. Und da sagt dann, ich weiß nicht mehr, irgendwer sagt irgendwas.
Stimmt, Riker sagt
und dann sagt dann, und dann sagt als Erklärung, sagt dann irgendwie, ich glaube, Ruffy, ja, das ist Section 31. Und dann sagt er, ja, also doof bin ich nicht, ich weiß schon, dass es Section 31 ist. Also da wird es nochmal bestätigt, dass es eben von Section 31 geleitet wird. Aber natürlich, klar, immer die gleiche
offenes
Geschichte.
Offenes Geheimnis offensichtlich.
Genau, immer die gleiche Geschichte mit jeder kennt Section 31. Ich glaube halt, man weiß, dass es einen Geheimdienst gibt, der Section 31 heißt, das glaube ich, weiß man. Aber dass die halt diese ganzen Off-the-Books-Sachen machen. Ich glaube, das weiß man nicht.
Wir müssen es uns vielleicht noch erzählen. Ich finde es jedenfalls wirklich furchtbar. Und ich kann verstehen, dass Vadek traumatisiert ist und dass die so einen Hass schiebt. Und
ja, vor allen Dingen ist es ja nochmal extra krass, denn sie hat ja die optische oder die physischen Körper von ihrer Quälerin angenommen.
Ah, ja.
Also die Frau, die sie da, also sie sieht so aus wie die Frau, die die Experimente und die Tortur an ihr und ihren Brüdern und Schwestern da durchgeführt hat. Und da ja auch noch Beverly im Gespräch mit PK, warum sie denn just diese Form angenommen hat, da meint PK, um sich an ihren Hass zu erinnern. Also um quasi physisch immer sich aus dem Spiegel diesen Hass widerspiegeln zu sehen, was natürlich auch auf einen das ist mehr als Trauma, da ist auch irgendwas nicht mehr ganz in Ordnung, glaube ich, im Gehirn. Ich meine, gut, ist ja auch Gehirnwäsche, sind sie ja unterzogen worden. Vadek, der ja auch selber sagt, durch diese Experimente habt ihr das perfekte Monster kreiert, uns. Ja, und ich dachte so, wow.
Da haben sie halt alles her, ne, die sich halten können in der Form, auch wenn man tot ist, das Blut nachmachen und so. Das ist
genau, also diese Fähigkeiten, die wir eben sehen hier an den, in Anführungszeichen, Evolution, Beverly hat es ja gesagt, an den fortgeschrittenen Changelings ist im Grunde die Konsequenz aus der Quälerei, der sie unterzogen worden sind. Die mussten sich dann eben anpassen. Ich glaube, die haben halt, weil sie mussten, das ist ja immer mit Evolution so, weil sie mussten, also haben sie halt hier eine schnell Evolution durchlaufen, weil sonst wären sie halt gestorben. Ja,
Ja, und wer
krass.
weiß, was Section 31 Starfleet da alles noch reingespritzt hat, damit es.
Dann kriegen wir auch die Auflösung, wer denn jetzt die anderen Leute sind, die da sich um Vedic scharen. Denn sie hat sie ja auch Changelings genannt, auch wenn sie so komisch verhüllt sind. Und sie hat halt gesagt, ja, also sie gibt den Changelings, die möchten, gibt sie die Möglichkeit, sich mit ihr zu verlinken und eben einen Extra-Link zu formen. Das bedeutet dann für alle anderen ein kürzeres Leben und ewige Schmerzen, wo ich dachte, ewige Schmerzen, krass, ey. Aber gleichzeitig auch Rache, also die Möglichkeit zur Rache. Und da ist einfach, ich glaube, das ist natürlich, du hast eine Nation oder eine Spezies, die einen Krieg verloren hat. Und das will man natürlich nicht auf sie sitzen lassen, ja.
Nee, da findest du welche, ja, klar. Und auch ihre direkten Mitgefangenen natürlich. Und
Ja, genau. Also das erklärt zumindest das. Das erklärt nicht, warum die so verhüllt sind. Aber wie gesagt, ich vermute ja, dass da irgendwelche Deformationen oder so auch eine Rolle spielen. Das Ganze wurde genannt im Daystream-Manifest unter dem Titel Projekt Proteos. Und Proteos war ein griechischer Meeresgott, der eben gestaltwandliche Fähigkeiten hatte.
ja, da haben sie den richtigen rausgesucht, ja.
Genau, und der sich dann eben auch durch mehrere Gestalten manchmal wandeln musste, um eben Menelaos zu
Leute zu
entkommen.
entkommen. Genau.
Und Proteos ist außerdem auch ein Bakterium, das wandelbar ist, das eben nach diesem wandelbaren Meeresgott benannt ist. Und das kommt in Böden und in Gewässern vor, aber auch im Darmtrakt von Tieren. Denn es kann, und das fand ich interessant, tote Biomasse verwerten. Apropos, ja. Also, gerade auch so mit
Haben
Maske
wir auch
und
noch,
so.
ja,
Ja.
genau, und tot, ja.
Genau. Und es gibt auch noch einen Mond, der so benannt ist, aber alles aufgrund eben von Wandel. Also daher, da knüpft es alles an. Außerdem hier auch noch spannend, es wurden ja Experimente gemacht, und zwar wurden Experimente gemacht mit Talonium 847. Das ist wohl so ein Element, genau, das jetzt wohl in diesen Changelings drinnen steckt. Und deswegen kann man sie jetzt auch orten. Man muss halt nur nach diesem Talonium 847 scannen. Und wenn man das halt findet, in wie kleinem Ausmaß auch immer, dann ist es wahrscheinlich ein Changeling. Ja, das ist natürlich auch interessant.
Sind jetzt ortbar, ja.
Ja, also diese ganze Geschichte mit dem Experimenten, mit der
Ja,
Tortur,
richtig.
es ist halt echt schon starker Tobak. Also das ist wirklich, da werden ja Fragen von Moral aufgeworfen und auch mo ver verlorene Moral, Moral, die über Bord geworfen wird, Kriegsverbrechen, Genozid. Ich meine, das ist also wow, ja.
Ja, das wurde ja auch toll inszeniert, ne? Also ich meine, man kann es albern finden, dass die immer noch Rollwägen mit quietschenden
Ja,
Rädern haben, ne?
natürlich,
Aber
natürlich.
nein, das verdeutlicht das nochmal total. Da bist du sofort im Kopf dabei und ja, furchtbar,
Ja,
gruselig,
und auch Vadek, die natürlich
heftig.
immer, die ja so vor sich hin pfeift, und man denkt immer, was pfeift sie denn da? Ist das irgendwas Spezifisches? Teilweise ja, denn teilweise pfeift sie die Melodie vom Kinderreim Three Blind Mice. Und ich kannte das jetzt nicht, aber das ist wohl ein bekannter Kinderreim in
Ich
den
auch nicht.
USA. Aber ich habe die erste Strophe gelesen, und da wurde es mir schon ein bisschen anders, weil es geht
Was
um
man Kindern
drei.
so erzählt.
Ja, aber es geht
Ja.
halt um drei Mäuse, deren
Ja.
Schwänze abgeschnitten werden
Ja. Ja.
und die dann eben irgendwie diesen Schwänzen hinterher jagen. Und ja, also, und ich dachte so, oh, also es ist so ein bisschen, ja, also von wegen Tortur
Ja, und Labormäuse, ne? Ja.
Und dann hat sie aber auch quasi so eine Art Symphonie im Kopf, wo sie ja selber sagt, eben das Geräusch von den Rollen auf dem Boden, das Geräusch von den Schreien ihrer Kameraden, die gefoltert werden, und solche Sachen, das Geräusch vom irgendwie Klacken der Station, was auch immer. Also diese ganzen Geräusche, die sie da umgeben hat, als sie da eben auf Daystrom war. Also ja, ich meine, gut, so ein Rollwagen, das ist schon sehr jetzt und nicht 24.
So,
Jahrhundert
passt
oder
du.
25.
So.
Jahrhundert, aber es passt natürlich, ja. Ich finde es total spannend, dass wir da einfach einen Hintergrund bekommen haben für Vedic. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir das jetzt hier kriegen oder dass wir es überhaupt so in diesem Detail bekommen. Aber passt natürlich. Und die Frage ist, nachdem wir das jetzt wissen, haben wir Mitleid mit Vedic? Gibt es der Figur ein bisschen Grau? Weil ich habe ja gesagt, mein Problem mit Vedic ist, dass es immer nur diese, also Bad, böse, schwarz, immer nur so eine Note ist von irre und böse. Und dass ich die Bösewichte am besten finde, die auch einen ganz großen Graubereich haben, wo ich dann hier als Zuschauer sitze und sage, ich kann schon verstehen, warum sie so handelt.
Ja, also am Anfang kam die mir wirklich sehr eindimensional vor. Und ich dachte, was soll das? Aber da dachte ich noch, es hätte ja auch in eine ganz andere Richtung gehen können, ne? Dass man jetzt hier vielleicht so eine lustige Sause erzählt, wo man alles so auf 11 dreht, ne? Den richtig bösen Bösewicht und solche Geschichten hätte man ja machen können, ne? Hat man jetzt aber nicht gemacht. Klar, wenn ich das jetzt alles weiß und wenn ich gerade diese Folge jetzt gesehen habe, dann kann ich das alles viel mehr nachvollziehen. Also ich finde das gut so, tatsächlich, dass da jetzt nochmal ein Hintergrund da ist, und das macht es für mich nachvollziehbar. Mitleid habe ich trotzdem nicht. Aber das liegt einfach daran, dass ich da einfach kein Mitleid habe an solchen Stellen. Aber ich finde es nachvollziehbar, dass sie so handelt, und ich finde die Entwicklung nachvollziehbar, die sie durchgemacht hat, und dass sie da jetzt entsprechend eben auf Rache aus ist. Das finde ich auch total nachvollziehbar.
Ich finde, in der Diskussion von Picard und Vedek, denn die bekommen wir ja auch, merken wir, dass mit Vedek eigentlich auch gar nicht zu reden ist. Also das ist diese Logik, die ist halt in ihrer Logik so fest und so überzeugt, dass sie recht hat, dass sie gar nicht die Löcher in ihrer eigenen Logik sieht. Weil ja Picard eben auch sagt, ja, aber wir hätten den Krieg gar nicht begonnen, wenn ihr ihn nicht begonnen hättet. Und ihr so, ja, aber ihr seid quasi uns in unserem Territorium zu nahe gerückt. Das ist ja auch kein Grund, einen Krieg zu beginnen. Also, aber da ist sie so von überzeugt, dass sie im Recht ist, dass mit ihr halt gar nicht diskutiert werden kann. Und das durchschauen ja dann auch Beverly und Picard. Also deswegen habe ich da auch nur bedingt Mitleid. Weil man eben sieht,
dass sie... Sie ist fanatisch ja auch.
Ne? Richtig, genau.
Also das kannst du ja nicht wegdiskutieren, und dann sagt der Fanatiker oder die Fanatikerin irgendwo, ach ja, stimmt, hast recht, ich höre jetzt auf. Das genau, passiert genau. Einfach nicht. Ne? Also, aber ich finde es logisch von der Zeichnung. So, das auf jeden Fall.
Ich verstehe sie ein bisschen besser, aber ich habe halt das Mitleid dann nicht. Genau, ja. Genau. Wie geht es weiter? Es gibt eine kurze Zwischenszene mit Geordi, die eben versucht, Data bzw. Data Lore zu überreden, die Systeme wieder freizugeben, denn Lore hat ja jetzt die Systeme übernommen, sodass Geordi seine Tochter da nicht rausbeamen kann und versucht jetzt Data irgendwie rauszukitzeln.
Erstmal stellt Lore jetzt gleich die Kraftfelder ab.
Genau. Lore argumentiert ja dann auch und sagt, die Changelings wollen eigentlich nur eins, was ich auch will, nämlich überleben. Nein, das stimmt nicht. Die Changelings wollen nicht nur überleben. Die wollen ja eigentlich, die wollen noch mehr, ja. Wenn es ums reine Überleben ging, könnte man das noch irgendwie verstehen. Aber da steckt ja noch viel mehr drin, ne? Von wegen Unterjochen, Rache, etc., etc. Was sehr schön ist, Geordi versucht ja eben, Data hervorzulocken oder dass er eben die Dominanz wieder über den Körper bekommt, indem er sagt, und das ist so, es war auch eine so schöne Szene, und ich finde, Lever Burton hat halt ganz, ganz großartig hier gespielt in dieser Szene, hoch emotional, dass er eben sagt, dass einem das Leben selten zweite Chancen gibt, zu sagen, was man eben sagen sollte. Er sagt, Data, du hast mich besser gemacht. Du hast mich einen besseren Mann gemacht, einen besseren Vater, einen besseren Freund. Als du gestorben bist, hat mich das quasi zerbrochen. Aber du hast mich auch wieder zusammengepuzzelt, oder wie soll man sagen?
Ja, über die Erinnerung, ne?
Genau, die Erinnerung an dich, du hast mich repariert. Und die Erinnerung an dich hat mich eben wieder repariert und wiederhergestellt. Also auf Englisch klingt das alles besser, natürlich. Ja. Und das ist aber so, so schön und so herzzerreißend und einfach so eine innige, tiefe Freundschaft, die da zwischen diesen beiden dargestellt wird. Dass ich glaube, das ist jedem TNG-Fan ans Herz gegangen. So dieses, oh, ja.
Und Lore sagt ja auch, dass das im Prinzip funktioniert, ne? Also das, wenn man an Datas Freundschaft sozusagen appelliert, dass der dann nach vorne kommt sozusagen. Das bestätigt er sogar noch. Mhm. Ne? Also
aber noch erstmal nicht, denn wir sind wieder zurück bei Picard und Beverly, die jetzt eben darüber diskutieren, ob sie ihren moralischen Kompass eben komplett aufgeben für ihren Sohn. Denn Beverly und Picard überlegen halt, was machen sie mit Vedic? Und dann haben sie auch diese kurze Diskussion mit Vedic, in der sie feststellen, die ist so fanatisch und so verrannt, dass mit ihr eben gar nicht diskutiert werden kann. Und dann entscheiden sie sich eben dafür, also sie sagen das jetzt nicht konkret, aber sie nicken sich halt zu und gehen mit ihren Waffen zu Vedek, und es ist klar, sie wollen sie erschießen. Dann aber wird eben das Kraftfeld aufgehoben von Lore, womit sie ja erstmal nicht rechnen, und dann schießen sie ja mehrfach auf Vedek, und Vedek ist keine 20 Zentimeter von ihnen entfernt, und keiner von beiden trifft es auch nur einen einzigen Schuss auf sie zu treffen? What the fuck? Also ich meine, ja. Ich weiß, ihr seid schon viele, viele Jahre AD, aber ja, also...
Vielleicht war es zwischen den Sturmtruppen.
Also es ist natürlich hier convenience-mäßig klar, aber es also wirklich Sinn ergibt es nicht. Vedek wiederum macht sich natürlich flüssig und geht dann irgendwie, verschwindet dann da irgendwie in den Eingeweiden des Schiffes, was wir ja übrigens auch schon kennen. Wir hatten es zum Beispiel in DS9 326 The Adversary, wo auch schon mal ein Changeling sich quasi in die Station dann verflüchtigt hat, in Glibberform.
Was halt sein könnte, ist, dass Picard und Beverly denken, dass sie die irgendwie noch brauchen.
Ja, also, ja, vielleicht, halt, vielleicht.
Aber ja, es ist schon komisch. Ja.
Diese Szene ist für mich tatsächlich eine Dreh- und Angelpunkt-Szene für die ganze Folge, weil ich mit dieser Szene komplett unzufrieden bin. Mir gefällt die Art und Weise, wie hier beide Charaktere, Beverly und Picard, geschrieben sind, gar nicht. Mhm. Im Gegenteil, ich finde, sie sind für mich wirklich out of character. Es passt überhaupt nicht zu den Charakteren, die wir kennen. Und es lässt sich für mich auch nicht erklären dadurch, dass sie sagen, sie müssen ihren Sohn retten. Und zwar ist es so, für Beverly, finde ich, ist es noch ein bisschen verständlich, weil sie ist die Mutter. Sie ist da noch näher dran als Picard. Picard weiß aber gerade mal seit, ich weiß nicht wie viele Tagen, dass er überhaupt einen Sohn hat. Ja?
2 oder so, ne? Ja.
Ich meine, gut, an Zeit kann man nicht Gefühle oder die Menge der Gefühle, die man für jemanden hat, festmachen. Aber natürlich ist es trotzdem, spielt auch Zeit eine Rolle. Nichtsdestotrotz ist es so, wir haben einen Picard, der 70 Jahre, über 70 Jahre seines Lebens immer versucht hat, nach einem moralischen Kompass zu leben. Und ich würde sagen, er hat das zu 95% auch geschafft. Wir haben sehr, sehr viele Fälle gesehen über die Karriere von Picard verteilt in der alten TNG-Serie und auch in den Filmen, wo er selbst dem bösesten Bösewicht noch eine Chance gegeben hat. Wo er selbst versucht hat, mit dem bösesten Bösewicht noch zu verhandeln. Es war immer, es klingt jetzt blöd, aber es war immer Sankt Picard, ja? Das heißt, immer und jetzt plötzlich von einer Minute auf den anderen lässt er diesen moralischen Kompass, nachdem er 70 Jahre lang gelebt hat, von jetzt auf gleich einfach fallen und stellt sich hin und erschießt kaltblütig eine Kriegsgefangene, die ja irre sein mag, aber die sich auch nicht wehren kann. Die ist komplett hilflos gefangen in diesem Kraftfeld. Und dann stellt er sich hin, guckt ihr in die Augen und erschießt sie kaltblütig. Das ergibt für mich, für diesen Charakter, absolut keinen Sinn. Das ist für mich einfach nur wirklich schlechtes Writing. Und es lässt sich für mich auch nicht erklären, dadurch, dass man sagt, er ist Vater und er möchte seinen Sohn schützen und es geht vor allem vor. Das würde ich für Beverly noch durchgehen lassen, auch wenn ich es für Beverly auch out of character finde, denn Beverly ist Arzt, sie ist Ärztin. Ja. Und diese Diskussion, die wir am Anfang hatten mit Protect and Serve, beziehungsweise eben schütze das Leben, also diesen Eid, den sie da auch abgelegt hat. Und sie sagt ja selber, sie ist da in einem moralischen Dilemma, aber dass sie jetzt als diese Moral komplett über Bord wirft für Jack, finde ich bei ihr noch verständlicher, aber trotzdem ist es für mich bei beiden einfach, entspricht es nicht dem Charakter. Und das ärgert mich. Das ärgert mich, dass das so geschrieben wurde. Und ich weiß, da draußen gibt es Fans, gibt es viele Fans, die sagen, sie finden die Entwicklung gut. Sie finden, das ist total in Character. Und es passt hier auch. Und es passt auch zu Picard und Beverly. Vor allen Dingen, wenn es um den Sohn geht der und so weiter und so fort. Aber mich ärgert das. Und zwar vor allen Dingen auch im Rückblick auf die restlichen TNG-Serien und Filme, die wir kennen, wo eben verhandelt wird bis zum Tod umkippen. Und hier einfach wirklich kaltblütig jemand erschossen wird. Dass sie das überhaupt so können, finde ich auch erstaunlich. Also ja.
Na gut, sie tun es ja nicht.
Aber sie tun es nicht.
Ja.
Nicht, weil sie es nicht machen wollen, sondern weil sie einfach nicht schnell genug sind, weil Lore das Kraftfeld aufgehoben hätte. Wenn sie hätten können, wie sie wollten, dann wäre Vedek jetzt tot.
Also ich habe viel größeres Problem damit, beim zweiten Mal schauen, ist mir das aufgefallen, dass die ganze Szene so wirkt, als hätten Beverly und Jean-Luc im Drehbuch gelesen, dass Lore nachher das Kraftfeld abstellt. So, das fand ich von der Inszenierung her total schwierig. Also die ganze Szene funktioniert am Ende nur, weil Lore dieses Kraftfeld abschaltet. Das greift für mich überhaupt nicht mehr. Also das finde ich ganz seltsam. Aber alles andere, was du sagst, kann ich schon nachvollziehen. Das ist alles eine ganz komische, seltsame Szene.
Ich weiß irgendwie nicht. Tut mir den Gefallen da draußen und schreibt mir bitte.
Ja.
Und mich würde es wirklich interessieren, was ihr davon denkt. Also ich hatte da ja schon die ein oder andere Diskussion auf Twitter und da gab es eben auch die Diskussion oder das Argument, dass es hieß, ja, aber die haben während ihrer ganzen Karriere über immer wieder ganze Zivilisationen, Raumschiffe und so weiter ausgeschaltet. Und ja, das ist richtig, aber das waren immer, meistens Situationen, in denen sie sich entweder wehren mussten, wo sie angegriffen worden sind. Gut, wenn man in einem Krieg kämpft, ist es ja nochmal was anderes. Ja, da gebe ich zu, da gehören immer zwei dazu, da ist ist auch die Sternflottenseite nicht unschuldig. Aber oft waren es eben Situationen, wo sie angegriffen wurden und sich gewehrt haben. Und es ist natürlich immer noch mal was anderes, ob du ein Schiff beschießt und du weißt zwar rational, dass da irgendwie 300 Leben drauf sind und du 300 Leben jetzt auslöschst, aber es ist halt ein Schiff. Du hast eine gewisse Distanz dazu. Also es ist was ganz anderes, als wenn du einem Lebewesen gegenüberschießt, ihm in die Augen guckst und dann kaltblütig erschießt. Einem hilflosen Lebewesen in dem Moment, ja?
Ja, es ist bescheuert. Es bringt ja auch vor allem nichts für die Handlung. Also am Ende wäre es ja okay gewesen, wenn Vedic einfach abhaut, wenn das Kraftwerk weg ist. So ohne Phaserschießerei. So.
Nein, ja, und ich finde, es bringt halt aber auch nichts irgendwie für die Entwicklung, für die Entwicklung von Picard. Also hier haben wir wieder so eines dieser Beispiele, wo ich letzte Woche gesagt habe, sie bauen etwas wunderbar auf und dann reißen es mit dem Arsch wieder ein. Und hier ist es jetzt, hier haben sie alles eingerissen für mich. Es ist wirklich.
Okay.
Gut.
Für mich war das Gewicht nicht so stark, aber
ja.
Ist okay.
Gut, wir sind zurück bei Geordi, der ja eben Lore angefleht hat, beziehungsweise Data, ja. Und Data übernimmt jetzt wieder seinen Körper und hilft Geordi, die Kraftfelder wieder aufzubauen oder abzubauen, je nachdem, was halt gebraucht wird.
Ja, noch nicht ganz, ne? Also erstmal hat Data doch noch LaForge, Sydney LaForge und Jack da getrennt. Quasi. Das war schon, oder?
Ich habe über die Szene mit den beiden jetzt auch gar nicht geredet.
Schnitte gehen immer so stark hin und her, ne?
Ja. Also wir haben uns jetzt halt auch ein bisschen chronologisch an die Szenen gehalten, aber ja, richtig.
Aber ist ja egal.
Naja, also genau, wir haben also dann, wir können die ja vorziehen, ist ja kein Problem. Sydney und Jack sind ja immer noch in diesem Kraftfeld quasi gefangen und rechts und links von ihnen sind die Bösewichte. Und da wird ja dann auch das Kraftfeld aufgehoben von Lore, hast du recht. Und dann müssen sie ja gegen diese beiden Changelings kämpfen. Und Jack problemlos, zack, 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 hat er seinen erschossen, ja, wo ich dachte so, okay. Ja. Auf der anderen Seite, ich finde es jetzt nicht so unlogisch, weil der Mann hat ja, erstens ist er jetzt gejagt worden, mehrere Wochen lang, und zweitens ist er ja aber auch lange irgendwie da irgendwie als Haudegen in der Galaxis unterwegs gewesen, der wird schon schießen können, ja. Also das, ja, und dann greift aber der Changeling eben Sydney an und die kann sich da irgendwie nicht so richtig gut schlagen und dann übernimmt ja Jack telepathisch quasi ihren Körper, beziehungsweise
er führt dann sozusagen.
Ja, aber zuerst spricht er ja nur mit ihr
genau,
und dann führt er sie, genau, richtig.
Ja. Mhm.
Wobei ich erst gedacht habe, er führt den Changeling, weil er hat die gleichen Bewegungen wie der Changeling gemacht, da war ich mir nicht ganz sicher, führt er den Changeling oder führt er Sydney?
Fand ich als Szene spannend gemacht, so, sich das anzugucken. Ich hatte erst so den Eindruck, es wäre ein bisschen übergriffig von Jack.
Aber gut, ist es auch. Also ohne zu fragen.
Notsituation, ne? Ja. Ne? Also wenn einer aufs Gleis kippt, dann
fange
ich ihn auch an und frage mich vorher. Und sie fragt ihn ja auch, was soll ich tun? Ne? Gut, dass er da jetzt in ihren Kopf plötzlich rein kann, da konnte ja niemand mit rechnen. Also das.
Aber es führt dazu, dass sie eben den Changeling besiegen kann, genau. Und dann haben erstmal beide in Anführungszeichen ihre Ruhe und können dann weiter zur Brücke rennen. Aber was ich sehr sympathisch finde von Sydney ist, dass sie, nachdem also dann die zwei Changelings ausgeschaltet sind und ihr da Jack gegenübersteht, sie den Phaser zückt und ihn erstmal auf Jack hält.
Ja.
Weil ich, das finde ich echt, also das wäre auch meine Reaktion gewesen. Genau. Ja, also Moment, was bist du? Genau, und vor allen Dingen, was bist du? Nicht wer bist du, sondern was bist du? Also vielleicht bist du ja auch irgendwie ein Changeling in Tarnung oder was auch immer. Sehr, sehr seltsam. Er sagt ja dann, vertrau mir, und sie vertraut ihm ja dann auch. Und können wir auch noch mal uns 2 Minuten darüber unterhalten, dass die Changelings offensichtlich so eine Art Widerstandsfähigkeit gegen die Starfleet-Phaser entwickelt haben, beziehungsweise die müssen mehrfach angeschossen werden, damit sie eben aufgehalten werden und oder sterben. Und da scheint es wohl einen Unterschied zu geben zwischen den Pulse-Phasern, die eben die Sternflotte hier als Standard-Phaser benutzt, und eben diesen Beam-Phasern, die zum Beispiel Ruffy und Worf gehabt haben, denn die haben ja auch auf den Changeling geschossen, wenn wir uns erinnern, da auf Matalas, und da sind die sofort, haben die sich sofort aufgelöst. Also das sind wohl 2 unterschiedliche Phaser, und diese Pulse-Phaser sind offensichtlich zu schwach, um die neuen Changelings zu beeinflussen, also da musst du mehrfach feuern.
Das sieht so aus.
Ja, also das fand ich auch noch einen interessanten Aspekt. Es hat mich sehr an die Borg erinnert, ne? Weißt du, wo du einmal schießt und dann passen sie sich an oder so.
Stimmt, ja.
Gut, also das fand ich noch ganz interessant. Dann kommt halt Data, der wieder seinen Körper übernimmt und genau und dann eben hilft etc. Ich bin davon überzeugt, dass ein Data, der eben dann wieder das Bewusstsein über seinen Körper hat, am Ende wahrscheinlich dann auch der Schlüssel ist zum Zurückerobern des Schiffes Ob das jetzt die nächste Folge schon sein wird oder die übernächste, ich weiß es nicht, aber ich glaube, Data wird da eben noch eine Schlüsselfunktion haben, um da zu helfen. Aber jetzt zieht Geordi ihn, glaube ich, erstmal vom Netz, oder?
Ja, hoffentlich.
Oder? Ja.
Ja, ja, mal gucken. Also ganz, ganz insgesamt so von Warte kommt auf dem Schiff an bis jetzt, wo ja sich dann das nochmal kurz ändert. Ich fand das total rasant und spannend. So von den Schnitten her, Verfolgungsjagden und so. Wollte ich nur mal sagen. Ich fand das irgendwie spannend.
Ja, die Dynamik war halt sehr schön. Man hat irgendwie das Gefühl, ne, genau, passiert ja was. Genau.
Genau,
ja, 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 richtig.
Die ganze Zeit was und war nicht langweilig. Fand ich einfach super. So.
Stimmt, ja.
Weiter.
Und ich meine, es führt ja dann auch dazu, dass eben Vedic, der ja da jetzt in die Eingeweide des Schiffes sich verflüssigt hat, dass die eben mit ihrer Crew die Brücke tatsächlich dann auch einnimmt. Sie ist dann mit Shaw kurzzeitig im Aufzug, beziehungsweise Shaw und seinen...
Davor noch, ne?
Genau, Shaw und Vedic und ihren Handlangern, die halt eben Shaw auch ergriffen haben. Und da hörst du ja noch, wie Shaw ruft zu Seven, sie soll den Turbolift in die Luft sprengen. Und das wäre ja dann mit ihm halt drin, aber auch eben, dann wäre Vedic wenigstens ausgeschaltet. Was ich eigentlich einen guten Gedanken finde. Aber Seven will offensichtlich... Seven will offensichtlich Shaw nicht irgendwie über die Klinge springen lassen. Und sie macht es nicht. Da weiß ich immer nicht, weil ich meine, ganz ehrlich, ich möchte Shaw auch behalten, aber dann, damit wäre die Situation gelöst gewesen, oder? Also, ja.
Ja, ja, das, ja.
Seven macht
es nicht.
Seven
ist nicht da unten, ne? Also, sie weiß ja nicht genau, was passiert. Sie kriegt nur diese Ansage.
Ja, dass eben die Brücke eingenommen werden soll, ja, ja. Naja, und dann sind eben Vedic und ihre Crew kommen auf die Brücke und überwältigen dann eben alle und nehmen sie ein. Und der arme Shaw wird eben, die Tür öffnet sich und er ist schon blutüberströmt und sieht aus, als wäre er verprügelt worden. Also ziemlich mitgenommen und kippt dann eben so auf die Brücke, liegt dann da auf dem Boden und es ist so eine Träne, die ihm aus dem Auge rollt und so quer über die Nase, über die Wange rollt. Also fix und fertig. Und der kann halt absolut überhaupt gar nichts machen. Völlig hilflos liegt er da eben auf dem Boden. Und soll ich dir mal was sagen, es hätte gerade noch gefehlt, dass die Changelinge, also statt der Changelinge, dass das irgendwie Borgs wären. Weil ganz ehrlich, das ist ja das absolute Trauma von Shaw, also diese Hilflosigkeit. Da wird ja das komplette Trauma wieder hochgespült. Also fürchterlich.
Und was er sowieso einstecken muss. Ich meine, einen Tag vorher, der hatte da noch innere Blutung.
Ja, ja. Shaw hat eben kein leichtes Leben. Genau.
Und jetzt muss er schon wieder. Also,
so viel ja, zu, hier bei mir auf dem Schiff gibt es keine Shenanigans. Aber sobald Picard und Riker auftauchen, ist es aus. Da muss er einstecken,
so ist
ja.
Das,
oh Gott. Na gut. Ja, wir haben also jetzt Vedic, die eben die Brücke übernommen hat. Und ja. Jack und Sydney, die dann aber gleichzeitig auch eben in, ich vermute, Krankenstation, Ready Room, wo auch immer ankommen, wo eben Beverly und Picard sind. Das heißt, die sind da eben quasi so als kleine Widerstandsfront miteinander vereint, genauso wie Geordi und Alandra ja auch. Und dann haben wir eben die Brücke und da, finde ich, haben wir halt diese wunderbare Szene, wie Vedic sich in den Captainstuhl setzt und dann eben sagt, I am Vedic, Captain of the USS Titan. Alleine dieser Satz, ja, also ich bin Vedic, Captain der USS Titan und du denkst so, oh scheiße. Und dann eben aber auch über die Com für alle hörbar, and Jack, my dear, if you can hear me, it's time you learned who you truly are. Also Jack, mein Schatz, wenn du mich hören kannst, es ist Zeit, dass du lernst, wer du wirklich bist.
Und wenn du einen Cliffhanger machen würdest, wann willst du ihn machen?
Ja, also ich meine natürlich am Ende. Und dann kommt, dieser quasi Effekt. Ja, also sehr, sehr tolles Ende natürlich. Und alle wollen jetzt wissen, wow, wie geht's weiter? Und ach, ja.
Also ich gehe mal davon aus, wir werden es nächste Folge auch wirklich erfahren. Also ich glaube,
ja, das ist direkt
anschließend. Hosen runterlassen, ne?
Das glaube ich auch, ja.
Und dass wir dann ab nächste Folge wissen, ich weiß nicht, ob sie das Totengesicht da noch enthüllen, aber alles, was mit Jack zu tun hat, das wird,
also,
glaube ich, rausgehauen.
Kleiner Spoiler, die nächste Folge heißt Surrender. Ja, aber ich glaube halt, du weißt ja selber, die Helden müssen erst ganz am Boden sein, klassische Heldenreise, bevor sie sich dann aufrappeln und sozusagen befreien und dann siegreich werden über den Bösewicht. Und so wird es hier wohl auch sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass nächste Woche erstmal noch mehr Crap und Schlechtes kommt,
ja,
bevor sie sich dann irgendwie befreien können, ja.
Und dann haben sie ja zwei Folgen Zeit noch.
Genau, genau. Ja, das große Doppelfolgenfinale.
Genau. Ja.
Also, ob es dann doppelfolgig wirklich wird, wissen wir nicht, aber ich meine, es liegt nahe. So, ja. Ja, also.
Ja.
Dann lass uns nochmal rekapitulieren. Wie fanden wir die Folge?
Ich hatte Spaß. Ich hatte echt Spaß und das sage ich Nicht, weil ich alles so lustig fand, sondern ich fand, da ist durchaus sehr, sehr ernster Kram angeschnitten worden. Also die Föderation, okay, du sagst nur Section 31, aber die sind echt ganz schön runter moralisch. Ganz offensichtlich haben wir wieder so richtig moralisch ins Klo gegriffen. Ich fand es schön gefilmt. Wie gesagt, ich fand die Musik gut, obwohl mich das sonst nie interessiert. Ich hatte insgesamt Spaß. Diese Data-Lore-Song-Geschichte, ja, ist halt nicht so meins, aber sie hat jetzt auch nicht so gestört. Unterm Strich rund zufrieden. Schön.
Ja, wunderbar.
Und du? Ja.
Im Vergleich zu den vorherigen Episoden war diese Episode deutlich schwächer, muss man sagen. Aber das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, denn bisher waren die Folgen so stark einfach, vom Writing her, vom Spielen her und so, dass im direkten Vergleich die zwar verliert, aber insgesamt doch immer noch eine gute Folge ist. Ja, also das meine ich eben mit Jammern auf hohem Niveau. Ich fand es sehr interessant, was hier alles also an Themen angeschnitten wurde. Ich meine, wir hatten bisher ja das Thema Familie, gefundene Familie, nächste Generation so als Hauptthema. Hier kommt jetzt aber auch noch so dieser Aspekt mit rein von wegen Genozid, moralische Fragen generell, dann aber auch eben ganz konkret Genozid, Krieg, Kriegsgefangenschaft, wer hat Recht, wer hat Unrecht, also kann man, gibt es ein richtig und ein falsch? Auch in dieser Situation.
Ja, auch zwei Perspektiven auf Krieg, je nachdem, auf welcher Seite man ist, ne? Also, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist ja gerade auch ein sehr aktuelles Thema einfach. Finde ich grundsätzlich sehr schön, wenn Star Trek sich auch mal zu gesellschaftlichen Themen äußert und das tun sie gerade und das mag ich sehr.
Ja, also das fand ich auch, fand ich wirklich sehr großartig. Es war sehr, sehr starker Tobak. Ich hätte dir ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das so angeschnitten wird in PK3, also Season 3 jetzt. Ich fand sehr gut, dass wir diese Backstory von Vedic bekommen haben und dass eben diese moralischen Fragen aufgeworfen wird, war aber sehr, sehr unzufrieden, eben habe ich ja schon gesagt, mit der Art und Weise, wie Picard und Beverly gezeichnet worden sind, meines Erachtens nach völlig out of character. Wobei ich das für Beverly vielleicht noch durchgehen lasse, aber für Picard nicht, tatsächlich nicht. Vor allen Dingen auch nicht, wie gesagt, in Rückblick auf eben, was wir bisher alles von Picard gesehen haben und wissen. Da tue ich mich sehr, sehr schwer mit. Ich werde das natürlich akzeptieren, genauso wie ich jetzt schon seit 8 Folgen
Bleibt
sage, ich
nichts übrig, ne?
akzeptiere, genau,
Ja.
ich akzeptiere
Ja.
die Sohn-Vater-Story. Ja, also ich weiß es nicht. Und ich bin halt überrascht von den Fans, die sagen, also ich habe eine Kritik gelesen, wo es hieß, weil Vedek eben so fanatisch ist und gar nicht überhaupt gar nicht in der Lage, also aus sich heraus eine andere Wahrheit zu sehen, finden sie die Entscheidung gut zu sagen, sie umzubringen, weil man hätte sowieso nicht mit ihr verhandeln können. Und ich so, what the fuck, das ist doch kein Grund. Also ja, ich
Ja,
weiß nicht, das also das kann ich gar nicht.
Handlungspotenzial sehe ich da auch
Kann
nicht,
ich
aber
gar
du
nicht
musst halt jemanden
unterschreiben.
umbringen, ne? Also da gibt es sicher andere Möglichkeiten.
Naja, das ist, wie gesagt, für mich so der problematische Punkt in dieser Episode. Ich hatte mich mit meinem Bruder kurz darüber auch ein bisschen ausgetauscht. Der meinte, für ihn fühlte sich ein bisschen so an wie so eine klassische Zwischenepisode. Und er hat schon recht. Hier werden, es war letztes Mal schon so, und ich finde, das ist auch hier wieder so, hier werden jetzt sozusagen alle Schachfiguren noch mal ein bisschen in Stellung gebracht für die letzten großen Handlungen in den letzten 3 Episoden. Das ist schon richtig, ja. Und es ist auch schon richtig, dass die Episode ein bisschen schwächer ist. Aber grundsätzlich, ich war sehr gut unterhalten tatsächlich. Es war doch verhältnismäßig kurzweilig.
Es war verhältnismäßig kurz, ne? So
Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir hatten.
46.
Ah, okay, ja gut, aber das sind ja, die anderen waren ja ungefähr gleich lang.
Mit dem
Also das
langen
war
Ende
ja.
dann mit Abspann und so, ja gut. Also mir kam es total kurz vor, aber vielleicht liegt es auch an der Inszenierung, kann sein. Ne?
Ja, und insgesamt kann ich sagen, ich war gut unterhalten und ich meine, darum geht es ja in erster Linie auch. Und wir werden dann sehen jetzt, wie es weitergeht. Ich frage mich natürlich immer noch, was ist mit Jack? Das ist ja so die große Frage. Also das ist ja auch Haupttrieb. Oder Hauptantrieb in dieser ganzen Staffel. Die Frage, warum wollen sie Jack haben? Das ist ja immer noch nicht beantwortet. Und ich hoffe nur inständig, dass wir da eine ordentliche Antwort bekommen, weil mittlerweile ist die Erwartungshaltung so hochgeschraubt durch diese 8 Episoden, dass ich es schade fände, wenn wir eine Lösung bekämen, die einfach am Ende so platt ist und so convenient und so einfach, dass es irgendwie mir die ganze Staffel im Nachhinein versaut. Also das hoffe ich nicht.
Ja, also wenn da jetzt einfach nur irgend so ein Empath im Hintergrund sitzt und ihn beeinflusst oder so, ne, dann bin ich auch sauer.
Aber ich fände zum Beispiel auch die Lösung zu sagen,
Ja.
sie versuchen einfach einen Doppelgänger von Picard herzustellen, die fände ich auch zu einfach. Das wäre mir auch
Ja,
zu langweilig.
das ist halt auch so ein bescheuerter Plan, ne? So, also das kannst du ja auch alles einfacher haben. Wenn du schon die halbe Sternflotte infiltriert hast, dann brauchst du jetzt nicht noch hier diesen einen Heini da nachbauen. Dann kannst du dir auch andere Sachen ausdenken. Ja, aber wir werden sehen.
Gut, also dann waren wir aber beide trotzdem gut unterhalten. Das ist ja sehr wichtig. Total. Und jetzt fiebere ich tatsächlich dem Ende entgegen. Also mal gucken. Dann danke ich dir, dass du da warst, dass du heute mit mir die Episode auseinandergepflückt hast.
Hat Spaß gemacht.
Ja, sehr schön. Ja, cool. Das war dein Podcast-Debüt. Tada!
So aus. Tada!
Sehr, sehr gut. Wunderbar. Dann, ihr Lieben da draußen, wie gesagt, wenn ihr eine andere Meinung habt als wir oder wenn ihr irgendwas habt, was euch unter den Nägeln brennt, wenn ihr gerne mal als Gast vorbeikommen möchtet oder wenn ihr ganz generell Feedback habt, lasst es uns wissen, schreibt uns, twittert uns an, DMs sind offen oder schreibt uns über die Homepage oder auch über Mastodon, da sind wir auch vertreten, also alle Frequenzen sind offen und ich bin gespannt von euch zu hören.
Ich auch.
Bis nächstes Mal, tschüss.
Bis dann, ciao.